Ich bin Curly, ihr seid bei Terroir Adiletten und heute zu Gast, direkt aus der Pfalz, Stefan Bietighöfer, Underdog der Weinwelt, aber auf der Überholspur. Wir sind sehr gespannt. Terroir Adiletten kommt jeden Donnerstag zu euch, überall wo es Podcasts gibt. Folgt uns, liked uns, lasst uns einen Kommentar da, dann freuen wir uns und stoßen auf euch an. Aber jetzt kommt Willi.
Auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite.
Hallo.
Servus, Curly.
Oh, mein Magen knurrt, ich habe Hunger.
Mal wieder, oder was?
Ja.
Vor einer Folge immer hungrig, ey.
Ja, und danach.
Bist du hangry? Nein.
Ich werde eher...
Wirst du immer aggro eigentlich?
Wenn ich werde eher traurig dann.
Traurig?
Ja.
Fällst du in eine tiefe Depression?
Ja, eine Hungerdepression.
Oh nein. Ja, yes. Kann ich verstehen.
Aber du bist ein bisschen angry heute, ne?
Nicht angry, nein. Ich, nachdenklich würde ich bestimmen.
Aha, so sagt man in Österreich.
Nein, ich habe das Thema ja schon mal angesprochen oder mehrere Themen. Und ich wollte dich mal fragen, ob du auch so viele Nachrichten bekommst für Tipps, also so Weintipps, dass Menschen sich zu Hause Weinkeller einrichten und jetzt von dir Tipps haben wollen, was sie da reinlegen oder... Andere Menschen, die alte Flaschen bei ihnen zu Hause im Keller finden und dann fragen, was die nicht wert sind und so weiter und so fort.
Nein, es wäre auch weird, wenn ich die kriegen würde, oder?
Weiß ich nicht. Bekommst du sowas für Musik? Hey, was ist ja, jetzt gerade super gehypt?
Für Mucke kriegt es tatsächlich so, wow, kannst du mal anhören hier, gib mir mal Feedback zu dem Song. Mache ich aber nie.
Ja?
Aber Wein
kriege ich... Was machst du dann? Was machst du mit der Community?
Ghosten.
Wirklich?
Ja, klar.
Aber blockierst du dann oder antwortest du einfach nicht?
Ich antworte einfach nicht.
Okay.
Aber ich kriege.
Ich habe da immer ein schlechtes Gewissen, weil ich denke, auf der einen Seite ist das unsere Community und natürlich verdient jeder, der anfragt oder der uns folgt, auch eine Antwort. Aber ich komme nicht mehr klar. Weißt du, ich habe einen Job, der ist in etwa so zwischen 70 und 80 Stunden die Woche.
Bro, Sigi hat hier das Hotel auseinandergenommen.
Ja, Sigi ruiniert gerade die Heizkörper da hinten. Danke, lieber Togo. Es wird gleich wieder. Aber was ich sagen wollte, jeder verdient eine Antwort, aber bei meinem Pensum, nebenbei noch Podcast, dann 70, 80 Stunden in der Bar rumstehen und dann zu Hause noch Wochenends Tipps schreiben, was sich Leute jetzt in den Keller legen, das geht sich bei mir nicht aus. Also Leute, bitte seid nicht böse, wenn ihr von mir keine Antwort bekommt oder einfach nur die Antwort, kommt mal in die Bar, kauft euch ein Glas Wein, da habe ich nämlich Zeit zum Reden, aber ich schaffe es tatsächlich nicht, auch noch für jeden jetzt hier der Privatsommelier zu sein.
Ja, also und seid bei mir auch nicht sauer, wenn ich eure Songs nicht anhöre, aber bitte kommt nicht zu mir ins Studio und zeigt sie mir da. Aber ich kriege weinmäßig eher Nachrichten so, hey, sollen wir dir zwei Flaschen Kambi schicken oder so, das könnt ihr mir gerne weiter alle schreiben, weil die
das
Nachrichten
gerne
sind natürlich. Sehr angenehm.
Gratisproben, ja, die du dann als Geburtstagsgeschenk hernimmst für andere Leute, wenn
ja, ich habe jeden Everyday Birthday, Digga.
Ja.
Aber nee, wir meinen das auch gar nicht böse. Wir
versuchen, Du schon. Ich habe wirklich, als das Mikro aus war, hast du gesagt, alles. Ja, ich will das Wort gar nicht in den Mund nehmen, ehrlich gesagt.
Auf jeden Fall haben wir heute jemand am Start.
Der auch immer ein bisschen angry ist.
Genau, das war eigentlich alles hier nur gespielt, dass wir in die Mut kommen für diese Folge, weil heute haben wir jemand am Start. Ich würde sagen, so ein bisschen so ein Underdog, wenn ich das richtig interpretiere, Willi, oder?
Ja.
Geil.
Würde ich auch sagen.
Ich liebe Underdogs.
Ich auch. Also Newcomer ist jetzt der so alt wie wir, deshalb kann man nicht sagen Newcomer. Aber die Weine sind noch nicht so lang so gut, wie sie jetzt sind. Also der hat ein bisschen spät angefangen, ist dann aber schon ein bisschen, würde ich sagen, auf der Überholspur unterwegs gewesen.
Ja.
Und das, was er uns heute präsentiert, habe ich schon mal verkostet als Fassproben und das fand ich schon hervorragend als Fassprobe und bin sehr froh, heute das zu verkosten im gefüllten Zustand.
Ich liebe Underdogs alleine, weil Dog im Wort steckt.
Ja. Und ich habe mit dem eine lange Geschichte, schon viel lustige Sachen mitgemacht und mit dem auch viele Leute kennengelernt. Und deshalb freut es mich, dass wir heute gemeinsam mit dem ein bisschen über alles reden, was den so bewegt. Also, herzlich willkommen, Stefan Bietighöfer, der Billigheimer Superwinzer.
Pfalz in the building.
Wie geht's dir heute eigentlich, Stefan?
Ja gut, danke dir. War ein bisschen früh heute Morgen.
Du schaust ein bisschen verzwickt aus.
Ja, ich war schon 2 Stunden früher da und habe schon eine Fläche Wein in mir.
Was hast du getrunken?
Ja, Fabienne, Korsch, Bourgogne Blanc. War ganz nett.
Und das da unten an der Bar.
Gut, ja, nicht da im Oranje. 2 Stunden vorher hier sein, das ist ja motiviert, oder? Das ist ja gut.
Ja, Vorzeige.
Anders wäre ich 1 Stunde zu spät gewesen.
Wir haben die gestern vermisst, ehrlich gesagt, an der Bar. Du warst nicht da.
Ja, wir haben gerade ein bisschen Programm. Weingut, wir füllen. Und ich gehe, heute Abend geht es auch wieder zurück. Wir dekoschieren morgen.
Du bleibst gar nicht da über Nacht?
Nee. Leider.
Krasser Einsatz hier. Jetzt
habe ich den Comptlerfonds umsonst aufgezogen.
Ja, dann überlege ich mir das vielleicht
noch. Ich glaube, es gibt wenig deutsche Winzer, die ich kenne, die so viel Comptlerfonds trinken wie du.
Echt? Ich habe gestern meine erste Flasche Comptlerfonds trinken dürfen. War geil.
Da kommt gleich die Rettung.
Ja, let's go.
Geil. Also, kurze Erklärung. Stefan Bittighöfer aus dem Weingut Bittighöfer aus der Südpfalz. Heute hier. Du bist wahrscheinlich, so für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht ein bisschen der Underdog. Was ich aber sau gut finde, weil wir brauchen Underdogs und Newcomer. So new bist du ja nicht mehr, weil ich glaube, du bist gleich alt wie ich, oder?
Der Traumjahrgang.
86er. Beste ja. Jahrgang, Alter. Das ist
ein Triple hier.
Haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt. Und uns verbindet tatsächlich eine lange Bekanntschaft, wenn nicht sogar Freundschaft, würde ich sagen.
Wo habt ihr euch denn zum ersten Mal getroffen?
Ich glaube 2011 war das oder so, 12, am Lüschensee beim Gerhard.
Glaube ich auch. Ich kann mich noch erinnern, das erste Mal, als ich von dir überhaupt gehört habe oder vom Weingut war, als der Retter mir in der Fischerklause, als ich da gearbeitet habe, eine Sauvignon Blanc Reserve von dir gegeben hat. Und dann dachte ich so zuerst auf Bordeaux Blanc irgendwie, weil wir haben uns immer Weine blind gegeben. Und dachte ich so, ja, viel Schmelz, viel Holz, gewisse Aromatik. Aber war sehr gut. War das vielleicht 11 oder 12 vom Jahrgang her, oder? Das war diese Reserve. Und dann haben wir uns bei Wein am See kennengelernt. Und dann warst du der Grund, warum wir damals in der Cordoba überhaupt am ersten Tag aufsperren konnten, weil du warst in Berlin, hast reingeschaut und wolltest irgendwie Wein verkaufen oder Hallo sagen. Und ich war voll hinten nach mit der kompletten Vorbereitung, weißt du, also so richtig am Arsch, wie du halt am Eröffnungstag bist. Und du hast einfach gesagt, wo kann ich helfen? Und du hast so richtig mit angepackt, mit Flaschen ins Regal räumen, alles putzen, aufräumen. Und das war richtig leiwand und saugeil. Und jetzt haben wir uns wieder getroffen. Und ja, bin happy, dass du heute da bist mit ein paar Weine. Leider hat der Leroy Bourgogne 18 Blanc einen Kork, ne? Also, lieber Herr Steines, Axel, wir brauchen einen Ersatz.
Bitte einmal ein.
Wir brauchen einen Ersatz. Nein, aber es geht in Mehrheit um deine Weine und um deine Geschichte vor allem. Du bist ja halt da, um was zu erzählen. Ich mag die Weine mittlerweile sehr gern. Wir haben die auch in der Freundschaft. Und wir fangen heute an mit einem Sauvignon Blanc aus dem Haus. Und ich glaube, heute ist mehr so ein bisschen Erzählung. Ich würde mich freuen, dass du ein bisschen von dir erzählst und vom Weingut und wie alles entstanden ist, wie du dort hingekommen bist, wo du heute bist. Das ist ein Demeter-Weingut mittlerweile. In Zusammenarbeit mit den Medienagenten ist, glaube ich, eine sehr schöne auch so ganze Etikettensprache und generell alles entstanden. Also das gefällt mir echt gut. Alles so, wie es ist. Ja, so. Wieder dann vielleicht noch erklären, oder war es ja nicht auch jetzt mit deiner?
Ja.
Okay, super. Shoutout zu den Boys. Wo sind die daheim?
In Bad Dürkheim.
Genau, Bad Dürkheim, richtig. Und ja, wie das alles so geworden ist, würde mich auf jeden Fall freuen. Nicht? Und du kannst auch erklären, warum die Weine gar nicht so billig sind, obwohl es aus Billigheim kommt. Hätte irgendwo nur Billigheimer Weine.
Aus Billigheim. Er kommt aus
Billigheim. Billigheim.
Ja, chillig.
Südpfalz Billigheim. Also, Sauvignon Blanc 2000. Was haben wir da?
21, ganz
frisch. 21, genau, das ist ja frisch gefüllt.
Ja, bevor wir anfangen zu erzählen, was ist Wein am See? So eine Weinparty am See, stelle ich mir das so vor?
Genau, als der Gerhard Retter noch am Lütchensee war, gab es mit seiner damaligen Frau Claudia Retter Wein am See. War super. Die hatten dort einen Lütchensee, einen kleinen See, okay, und ein Restaurant da. Und das war immer so eine Weinparty. Da kamen viele Leute, viele Winzer.
Habe ich krass erschlossen, was das ist, oder?
Okay, ja.
Ja, geil. Ich bin sehr gespannt.
Jetzt bist du dran.
Jetzt bin ich dran. Ja, vielen Dank für die Einladung, Männers hier. Ne?
Sehr gerne.
Super. Ja, so ein bisschen zu mir, ein bisschen zum Weingut. Wie gesagt, wir kommen so ein bisschen aus der Südpfalz. Die Profis sagen dazu Oberhart.
Oberhart?
Die Oberhart. Ja? Nennen wir die Unterhart und die Südpfalz dann die Oberhart. das Weingut, ich bin im Prinzip die siebte Generation, aber tatsächlich erst die dritte, die tatsächlich Wein macht. Mein Großvater hat 1976 angefangen, die ersten Flaschen zu füllen. Wie das eigentlich so klassisch war, und das mein Vater dann übernommen, ist mit dem Buschen und mit dem Anhänger durch ganz Deutschland gefahren und hat einen Wein in den Keller getragen, meinen Leuten.
Wie groß war das Weingut damals?
Ja, wir hatten so knapp 12 Hektar und da wurden rund 40.000 Flaschen im Jahr gefüllt und der Rest ging ab aufs Fass, ne? Also klassisch in die Kellereien. Ich kam dann 2010, 2011 dann nach meiner Ausbildung zurück aufs elterliche Weingut und habe gesagt, nee, so nicht, ne?
Also war Ausbildung auch Wein?
Ja, ganz klassische Lehre gemacht. Ich habe nicht Geisenheim gemacht, ich habe nicht studiert. Klassische Winzerlehre, danach Weiterbildung Wirtschafter und dann Meisterausbildung gemacht.
Wo warst du?
Wirtschafter war tatsächlich in Neustadt und die Meisterausbildung war dann abwechselnd zwischen Neustadt und Alzey. Und und danach...
das war nicht auf einem Betrieb?
Doch, also klassische Ausbildung war auf dem Betrieb. Also,
Weißt du, wir haben immer die Geisenheimer da und wenn man dann sagt klassische Ausbildung, denken hier alle an Geisenheim. Ja, klar.
Ja, genau, immer.
Aber das ist dann eine Ausbildung bei einem Betrieb? Ist es so, wie wenn man Kellner lernt in irgendeinem Wirtshaus? Oder was?
Genau, so läuft es ab. Also im Prinzip ist es so, dass du klassisch Berufsschule hast, im Blockunterricht. Also das heißt, du bist 2 Wochen auf dem Betrieb, bist 1 Woche in der Berufsschule. Und das habe ich insgesamt 3 Jahre gemacht, war da unterwegs eben in der Pfalz. Dann habe ich eben einen staatlich geprüften Wirtschaftswein bei Önologie in Neustadt gemacht. Dann ging es nach Alzey für die Meisterausbildung. Und dann habe ich mir lange überlegt, was machst du? Gehst du schon zurück oder nicht? Habe dann so einen Mittelweg gefunden, war zwischendrin manchmal 1-2 Monate unterwegs. Dann war ich wieder im Weingut und haben eigentlich gleich relativ schnell dann mit dem ersten Jahrgang auch gestartet, weil ich gesagt habe, das kann so nicht bleiben. Ne? Also mein Vater hat damals viel auf der Literflasche gefüllt, viel halbtrocken, wo ich heimkam. Teuerster Wein.
Wann war das?
2010, 2011. Ja. Teuerster Wein damals waren 4,50 Euro.
Der teuerste.
In der
7-Zentel-Flaschen.
Ja, Literflasche.
Liter
4,50. 4,50, war Bombenpreis.
So bist eingestiegen.
Und dann haben wir gesagt, brauchen wir nicht. Waren dann bei der Bank und haben gesagt dazu, wir haben folgendes Projekt vor, wir wollen das Weingut ein bisschen umstrukturieren.
Aber wolltest du das nur du oder der Vater?
Ich muss sagen, ich habe wirklich einen entspannten Vater gehabt, was das angeht. Durch das, dass mein Vater immer eher Landwirt, Winzer war für den Außenbetrieb und das ist im Keller, das war nicht so sein, das müsste wirklich. Und hat dann damals gesagt, habt ja zu, das ist so dein Ding, dein Thema, du musst dran. Ja, und dann haben wir so eigentlich im ersten Jahr dann so 98% der Kundschaft verloren. Ne? Weil wir haben dann ein bisschen fest investiert. Parex, Tunos, haben auf den aktuellen oder damals auf den aktuellen Lagen gearbeitet. Wie das so ist hier, Bielekheim-Ingenheim, also der Ortsteil des Mühlhofen, hauptsächlich Schlösslehmböden, also perfekte Böden für Zuckerrüben, für Mais und für fruchtige und halbtrockene Weißweine.
Ja, ich hätte jetzt noch nie was von großen Lagen aus Bielekheim-Ingenheim gehört.
Also wir haben Bielekheimer Sauschwänzel, die ganz grandiose Lage, auf jeden Fall ging es dann weiter und haben uns dann über die Jahre hinweg dann halt ein bisschen das Weingut komplett geändert.
Also, du schwänzest, musst du ein bisschen einhaken, sorry, tut mir leid. Also das Weingut war damals in einer Situation, wo du sagst, mehr oder weniger nur Fasswein, da ist der Wein 4,50. Du kamst dann, wolltest Sachen umstellen und dann hast du mit Tunos angefangen, wo alle Ja gesagt haben, so irgendwie. Ne? Also hat funktioniert, so. Wahnsinnig viel Investition. Die klassischen Kunden waren dann weg. Wenn du das erklärt hast, und
Genau, und dann haben wir halt, waren wir so ein bisschen erst im Lassen gestanden und haben gesagt, ja, wie verkaufen wir jetzt Wein hier? Ja, und dann kam 2010, 2011 im Prinzip Stefan Dorst mit ins Boot. Über das Label Dorst & Konsorten können wir später noch ein bisschen schwätzen. Aber so haben wir im Prinzip die ersten Weine gefüllt.
Stefan, muss man kurz erklären, wer ist Stefan Dorst?
Stefan Dorst, Weinhändler in Landau in der Pfalz, ehemaliger Kellermeister von Weingut Friedrich Becker in Schweigen. Einer der ersten Flying Winemakers, also diese klassische Nummer, betreute ein Weingut in Südafrika namens Laibach. In Graubünden das Weinhaus Weingut Cortinelli und macht in Spanien, in Aragon, noch die Venda do Ver. Und wir haben da 2010 im Prinzip das Label Dorst & Konsorten ins Leben gerufen. Heißt, man macht einen Wein mit Stefan zusammen, die Weinberge kommen vom Weingut, baut die im Weingut aus, aber labelt die nicht 100% unter Weingutsnamen, sondern unter dem Label Dorst & Konsorten.
So haben wir damals da im Vertrieb und ein bisschen halt
so
mit dem Marketing
war der Winemaking. Genau, so war der Start. Und das war auch das erste Mal, wo ich mit dem Heiner zusammengetroffen bin.
Heiner Malitor. Da kommen wir dann auch gleich noch zum Sprechen. Aber wie bist du mit Stefan, heißt er Stefan oder Stefan?
Stefan.
Wie bist du mit dem zusammengekommen?
Ich habe damals in meiner Ausbildung, nach der Ausbildung, wo ich heimkam, hatten wir an Rotweinrebsorten Dornfelder, Portugieser, Heroldrebe, Schwarzriesling, St. Laurent.
Also die großen fünf.
Die großen fünf gefallen. Und wie das so ist im jugendlichen Leichtsinn, meint man dann so ein bisschen was Verrücktes machen zu müssen und haben Pinotage gepflanzt. Und ja, du hast halt keinen Plan davon, aber als junger, kleiner Winzer kennst du halt die Weinhandlung in Landau und weißt auch, dass Stefan im Prinzip in Laibach, fünf, sechs, sieben, zehn Jahrgänge den besten Pinotage Südafrikas gestellt hat damals. Ja, und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, hör mal, Stefan, das war damals, war das 2009, 2010. Genau, das war noch, wo ich unterwegs war. Hör mal, ich habe Pinotage gepflanzt und es wäre 2010, wäre jetzt der erste Jahrgang. Hättest du Bock, mit mir was zu machen? Erste Aussage von ihm war, Alter, Pinotage, Pfalz, braucht kein Mensch.
Ich brauche schon aus Südafrika.
So schaut's. Ja, daraufhin war dann das Telefonat relativ schnell beendet hinher und 14 Tage später rief er mich dann an und hat gesagt, hör mal, wir haben da das Label Dorst & Konsorten, willst du damit einsteigen? Und wenn ich dich da jetzt alleine mit Pinotage lasse, dann wird das ein Scheiß. Und wir starten mal, wir probieren das ein bisschen aus. Ja, und so war dann die Zusammenarbeit im Prinzip mit Dorst & Konsorten, hat das so gestartet, die ganze Nummer. Ja, dann, vertrieblich war es dann eben so, wie gesagt, 98% der Kundschaft vom Vater verloren. Und wie kannst du dann loslegen? Und ich sag mal, in dieser Zeit war der Export für uns bei null, aber wir haben da ein bisschen Gas gegeben und konnten die ersten Weine im Export verkaufen.
Wohin?
War dann Skandinavien tatsächlich, also Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark. Ja, und heute sind wir rund bei 50% Exportanteil.
So. Krass. Welche Rebsorten habt ihr hauptsächlich?
Also mittlerweile wichtigste Rebsorte hier im Weingut ist absolut Weißburgunder, gefolgt von Chardonnay und Sauvignon Blanc. Im roten Segment sind wir bei 98% Pinot. Haben noch ein bisschen Schwarzriesling versägt.
Und sind das alles alte Anlagen oder hast du damals angefangen, ein bisschen was umzupflanzen oder zu rohen oder neu?
Also der Betriebsspiegel damals bestand aus 50% Dornfelder.
Okay.
Von meinem Vater. Ne? Die Cash-Sau in den 90er Jahren. Die macht sich natürlich ausgezeichnet, als halb rote liebliche Weißweine waren. Bombe. Ja. Und wir haben dann relativ viel Grün veredelt und halt extrem viel neu gesetzt. Das heißt, zwar auf den Böden von Lösl Lehm, aber ich sage immer so, wenn man sich da ein bisschen Mühe gibt und ein bisschen Gas gibt, dann taugt es auch auf den Böden. Ja.
Werbung! Aber stopp! Heute mal Werbung in eigener Sache.
So schaut's aus. Ihr kennt uns ja ziemlich gut, aber wir wollen noch viel besser wissen, wer ihr eigentlich seid.
T&A wants to get to know you. Wir wollen wissen, wer uns hört, dass wir noch geileren Scheiß für euch machen können. Klingt das gut? Ich finde schon.
Ich finde es auch. Also wenn ich besser wissen würde, wer mir was Richtiges zum Trinken hinstellt, dann fände ich das richtig geil.
Ich würde sagen, klassische Win-Win-Situation. Deshalb geht mal direkt in die Shownotes, klickt da auf den Link. 5 Minuten von euch und wir können euch in den nächsten 100 Folgen was zurückgeben.
So schaut's aus. Also, Link in den Shownotes anklicken und 5 Minuten die Umfrage ausfüllen.
Ich würde sagen, Deal. Dankeschön.
Jetzt haben wir den Sauvignon Blanc Grand Reserve. Ich finde, das hat einen unglaublichen Sprung gemacht zu dem, was wir damals probiert haben. Nicht, dass ich vorher gesagt habe, so, das hat mich immer so erinnert an Bordeaux Blanc. Ist das jetzt wirklich komplett dezent in der Frucht? Hat nur so einen leichten, finde ich, Holunderduft. Geht so leicht ins Grüne, Erbsige, aber überhaupt nicht laut. Also das ist ganz dezent, ja. Und ist eher so, weiß ich nicht, bodengeprägt ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber du würdest wirklich fast sagen, dass es eher so steinig daherkommt.
Ja, tatsächlich.
Ganz fein.
Man muss sagen, jetzt auch, also so in den letzten 3 Jahren haben wir uns auch bodentechnisch im Weingut ein bisschen verändert. Das heißt, wir haben Lagen dazu bekommen, Bad Bergzabern, Gleiszellen, Bleisweiler Oberhofen. Und da reden wir halt vom Kalk. Komme ich später noch drauf zu reden. Wir haben noch ein zweites Projekt, also ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen Boutique-Weingut mittlerweile noch mit dabei. Und wir reden da zum Teil von Bodenarten, also vom rein vom Kalk, mit Aktivkalkanteile von bis zu 38%. Und das kommt jetzt zum Beispiel daher. Ist eine relativ junge Anlage, ist jetzt 4 Jahre alt. Wächst auf dem Kalk, hast du so einen halben Meter Lössauflage und unten drunter richtig Kalksteinfels. Vorteil an den Lagen ist...
Also das ist schon Kalk. Okay,
gut. Das ist schon Kalk.
Ja. Schmeckt auch so.
Also schmeckt auch so, ne?
Ja. Finde ich super. Und wie hat sich das dann zum Wandeln begonnen? Nicht? Ich meine, du stehst da ja mehr oder weniger mit dem Rücken zur Wand, machst was komplett Neues, verlierst die komplette Kundschaft... Dann kommt ein bisschen mit Dorst und Konsorten, das ist aber auch nicht das, was das Weingut an sich anregt oder deine eigenen Sachen. Wie kam das dann?
Ja gut, dann warst du halt unterwegs, ne? wie wir uns eben kennengelernt haben, bist du halt bei den Gastronomen unterwegs, die wohl in Deutschland ein bisschen was zu sagen haben, ein bisschen Plan haben. Da schnaust du vorbei und sagst, hör mal, hier, Bieleköfer auf dem Tisch, probierst du mal. Also tatsächlich war das sehr aggressives Marketing von uns. Wir haben die Flaschen eingepackt, sind dorthin gefahren und gesagt, probiert. Ja. Und so hat es angefangen und die Weine haben dann am Anfang natürlich auch überzeugt in dem Fall. Schon wäre es so nicht weitergegangen. Natürlich war die Stilistik damals noch komplett anders dann. Ne? Also fette, schwere Böden. Alkoholgehalte eher so an den 14 ran wie bei 13. Ja, dann klar, durch den ganzen Neukauf vom Holz, ja, wir hatten damals im Prinzip ja kein Holzfass im Keller, waren natürlich die ersten 2-3 Jahre natürlich auch die Weine maßlos überladen von Holz. Ne? Die haben sich am Anfang so ein bisschen totgeschlagen. Und dann braucht man natürlich auch so 3-4 Jahre Zeit, bis wir dann die richtigen Tonnellaris gefunden haben, mit denen wir arbeiten. Und ja, und jetzt mittlerweile ist es so, dass wir sagen können, wir haben jedes Jahr so ein Drittel Neuholzanteil. Das verwenden wir im Prinzip in den kleineren Qualitätsstufen. Und bei den Grand Reserve und bei den Lagenweinen sind wir eigentlich fast weg vom Neuholzanteil.
Wie geht sowas, dass man so Zeit überbrückt? Oder wie lange hat das gedauert, bis es dann angesprungen ist? Oder bis du den Weg gefunden hast?
Wir hatten zum Glück eine vernünftige Dorfbank, die den Spaß wirklich mitgemacht hat. Also es
vernünftig ist gar nicht gut.
Also wir hatten tatsächlich zwischendrin wirklich schon scheiß Arschzeiten, wo im Prinzip die monatlichen Raten höher waren, wie das, was du eingenommen hast. Also es war schon nicht einfach, heavy. Ich sag mal, ich bin jetzt nicht uralt, aber den Schritt, ob ich den heute nochmal so gehen würde, weiß ich nicht, weil es war schon radikal. Natürlich, du gehst da ein bisschen im jugendlichen Leichtsinn daran und denkst, ja, das funktioniert schon irgendwie. Hast du zwar ein bisschen Businessplan. Vorteil war damals, der Bankberater war ein bisschen weinaffin. Und ja, und
also meiner finde ich auch gern trunken.
Ja, ja, ja. Und ja, das war so der Start. Und ich sage mal so, bis vor 2-3 Jahren eigentlich kannst du sagen, da hast du schon noch jeden Monat geschwitzt. Ne? Und du brauchst halt für so einen Spaß schon einen langen Abend. Langen Abend, langen Atem.
Und war ein langer Abend auch. Und was war dann so der ausschlaggebende Punkt, dass es sich zum Besseren gewendet hat und du nicht mehr so viel schwitzen musstest?
Ja, ich glaube halt, dass die Weine so ein bisschen überzeugt haben auch. Wir haben immer noch Leute dabei, die sagen, was soll der Scheiß? Also das passt uns gar nicht. Aber wir haben, glaube ich, schon relativ mittlerweile eine große Fangemeinde, was die Weine angeht, weil sie halt wirklich ultra gute Speisebegleiter sind. Und da muss man ganz einfach sagen, zum Glück hat die Gastronomie mitgezogen. Oh ja. Dann kam im Prinzip durch die Gastronomie dann auch ein bisschen Fachhändler dazu. Und mittlerweile der Punkt halt, die Leute trinken es irgendwo und kommen dann tatsächlich mal nach Mühlhofen und nehmen dann auch ein paar Bullen mit. Ne?
Der Export ist auch stärker geworden bestimmt.
Ja, ne? Klar, also du schmeckst ja im Glas, ne? Das ist relativ karg. Es hat schon immer einen anständigen Zug hinten am Gaumen und es passt halt wirklich sehr gut zur nordischen Küche. Ne?
Geile Nase auf mich.
Und ja, und wir werden halt immer so ein bisschen, so steht Demeter hinten drauf, aber wir werden uns mit den Etiketten und immer so ein bisschen in die Naturweinrichtung schoben, was wir eigentlich gar nicht sind.
Aber ihr legt da schon Wert drauf, oder? Weil bei Insta zum Beispiel steht doch als erstes Bio-Dünn Demeter, dann dachte ich mir so, okay,
das ist,
gut.
Das sind unsere Marketing-Jungs.
Also die legen Wert drauf.
Hast du recherchiert?
Ich bin aus Versehen auf diese gestolpert.
Zufällig. Dann Daniel, also die machen das wirklich gut.
Nee, aber ich meine, man kann das ja auch, es gibt ja auch Leute, die reden dann oder sagen das nicht so, aber ihr findet es schon auch gut, dass das Demeter und Bio-Dünn gemacht wird. Sonst würdet ihr es ja nicht machen, aber ihr wollt es schon auch kommunizieren, oder?
Ja, also von meiner Seite, also damals, wo wir mich gestanden haben, also erster Jahrgang, wo zertifiziert war 2017. Und da hatte ich das gar nicht aufs Etikett draufgedruckt. Und dann kam irgendwann dann die Julia und gesagt, du bist noch ganz sauber, schreib das aufs Etikett drauf.
Julia ist der Frau.
Ja, meine Partnerin ist nicht verheiratet. Okay. Macht das hinten drauf und so kam das dann. Aber ich bin da überhaupt kein Lautsprecher, was das angeht. Das heißt, wir geben Vollgas, was Biodynamie angeht. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei uns. Aber wir stellen uns nicht dahin und sagen, guckt auf uns. Wir.
Bist du ein besserer Weinverkäufer oder ein besserer Weinmacher?
Ein besserer Weinmacher.
Super, dass das wenigstens selber einsieht. Bist ein ganz... Du bist ein ganz miserabler Verkäufer.
Was? Wieso?
Er ist ein total grimmiger, sturer Typ, der immer, der erklärt dir auch als Kunde, dass du ein Arschloch bist, wenn du seine Weine nicht machst. Ja. Ich finde das super, deshalb mag ich dich auch so gern. Du bist so ein ganz, ganz in Österreich, würde man sagen, Groder Michel. Du sagst, ein Grader Michel, genau. Du sagst jedem die Meinung, du bist ein ehrlicher Typ, der immer, glaube ich, schon eine Idee hat von dem, was er macht. Und ich bin unglaublich froh, dass mir mittlerweile die Weine echt gut schmecken.
Sehr geil, sehr
geil. Weil das war nicht immer so. Und dann dachte ich immer so, scheiße, ich mag den Typen so gern. Und der ist echt, der gibt Gas und alles. Und ich finde das ja wirklich super. Und auch an Shelly schmeckt es gut. Das habe ich noch mehr gefreut, weil das haben wir die Weine ja bestellt und auf der Karten und jetzt wieder.
Grüß an Shelly.
Ja. Und ja, also... So kann es auf jeden Fall weitergehen, weil die Zeiten bei dir waren ja nicht immer leicht. Also schon mal die Umstellung des Weinguts, dann nochmal die Umstellung auf Demeter, wo man nicht unbedingt dann mehr Menge macht, ne, die man ja eigentlich braucht, um mehr Geld zu erwirtschaften. Also das ist schon, und wahrscheinlich ist es immer noch in Wandlung, oder? Du bist ja nicht unbedingt darüber hinaus, über die heiße Phase. Oder?
Ja, absolut. Also ich hoffe, dass die nächste Generation, wenn die weitermachen mag, die wird absolut profitieren davon. Ne?
Ja, du bist 36, du redest,
Du
redest jetzt noch nicht von der nächsten
Generation. Doch, ich rede schon, weil im Prinzip so eine Weinbergszeit musst du ja schon mal auf 30, 40 Jahre Minimum rechnen, bevor es 100% passt. Und
Wie meinst du das?
Ja, einfach von der Standdauer. Also wie gesagt, ich habe ja gesagt, wir sind in Mühlhofen, hatten da im Prinzip 100% der Lagen. Haben dann
also jetzt alles.
Alles. Hatten in den letzten 4 Jahren im Prinzip uns andere Lagen gesucht, haben uns da im Prinzip eingekauft oder eingepachtet. Und Ziel vom Weingut ist natürlich ganz klar, weg vom Löss. Wir wollen in den Stein rein.
Einfach um mehr Diversität zu haben oder weil du das nicht magst?
Ja, einfach, ich sage mal, für Löss ist jetzt gerade nicht der karge Boden. Und ich sage immer, die Rebe braucht ein bisschen Stress und muss ein bisschen gefordert werden, um große Qualitäten zu bringen. Und auf dem Löss hat die es halt eigentlich relativ einfach. Die brauchen tief Wurzeln, die hat alles direkt vor den Füßen. Und wir brauchen halt ein bisschen Stein. Und wir
kommt halt, aber auf die Rebsorte an. Weil ja. Veltliner auf Löss ist zum Beispiel teilweise schon sehr geil, nicht?
Ja, klar. Aber wir sind hier in der Pfalz. Ne?
Was soll ich jetzt sagen? Am Rühmacker oder was?
An der Oberhard.
Aber wie kann ich mir das vorstellen? Wie viel Einbuße hat man denn, wenn man jetzt auf Demeter umstellt? Also ist das ein Achtel, ein Viertel?
Ja, das ist ja, das war ja so ein bisschen der Vorteil bei uns auf dem Boden. Also du hast ja gar nicht mal so viel Einbußen. Also im Prinzip, wir haben ja schon vorher Bio bewirtschaftet. Und dann kam im Prinzip die Umstellung hinzu. Wir haben, wo wir vorher Bio bewirtschaftet haben, auch schon spontan vergoren. Wir haben keine Reinzuchthäfen eingesetzt, wir kein DRP, wir haben nicht entsäuert. Also das war für uns gar kein riesengroßer Sprung, von Bio auf Demeter zu gehen. Im Prinzip die Thematik war einfach, im Weinberg mehr Arbeit zu investieren. Das heißt, eigene Kompostwirtschaft. Wir haben wieder mit Tieren angefangen. Also mein Opa war damals ein Mischbetrieb. Wir sind heute im Prinzip wieder ein Mischbetrieb. Ja. Wir haben Schafe auf dem Weingut laufen, haben Ziegen laufen, haben mit einem guten Kumpel von mir eine Kooperation mit Rinder, wo ich mich auch zweimal in der Woche um die Rinder noch kümmern muss. Wo wir uns so ein bisschen abwechseln. Und es sind halt mittlerweile auch 36 Stück.
Alter!
Und und das war so der wichtige Punkt eigentlich. Vorher haben wir den Mist im Prinzip zugekauft beim Bio auch schon. Haben viel Mist gefahren, viel Kompost gemacht. Und dann kam im Prinzip, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur die Präparatearbeit hinzu.
Okay.
Und ist zwar immer noch ein Riesenprogramm, weil wir sind nicht klein. Ja, also man kann es so sagen.
Haben wir schon geredet von der Größe?
Nee, ja, aber nicht. Also wir sind knapp bei 40 Hektar jetzt.
Alter.
Und werden uns aber in den nächsten Jahren absolut reduzieren. Also wir gucken, wie gesagt, dass wir einen Berg hochkommen. Bewirtschaften jetzt am Berg oben so knapp 8 Hektar. 32 unten im Flachen. Und wollen irgendwo so auf die Anfang, Mitte 20 Hektar zurück. Und das am besten nur am Berg.
Okay, mehrere Fragen. Wenn du jetzt Tiere einsetzen willst, rufst du dann einfach so Homies an, die Tiere haben? Oder wie kriegt man jetzt ein paar Schafe?
Also wir haben es so, dass wir jetzt unser Weideprojekt, was wir machen, in Bad Bergzabern machen. Das sind 4,5 Hektar, wo im Prinzip die Schafe auch im Weinberg leben. Wir haben da noch relativ große Wiesenstücke mit dabei, wo die so über die, sagen wir mal, während dem Austrieb und wenn die Trauben reif werden, rauskommen. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Natürlich ist die Anzahl der Tiere noch zu klein, um da ein komplettes Beweidungsprojekt draus zu machen. Und die Steillagen ist ganz angenehm, weil die halten dann die Begrünung relativ gut kurz. Die Zeit wird es ergeben, auf wie viel Hektar wird es tatsächlich
schaffen. Aber die kaufst du dann einem Bauer ab oder leiht er dir die oder verpachtet er die? Oder
was? Ja, klassisch eBay, kleiner Teil.
Scharf,
ja.
Ist das der Ernst jetzt?
Na, es ist doch so, genauso war es eigentlich am Anfang. Wir haben natürlich, gut, ich sag mal so, der erste Kontakt, wie ich, also sind Cousin-Schafe, so die kleinste Schafsrasse der Welt. da hatte ich einen Kontakt, also mit Benedikt Ball, das von der A, der das Projekt ist schon ein bisschen länger mit Schafe, Beweidungsprojekt. Und mit dem habe ich gesprochen und der hat mich dann in so eine Cousin-Schaf-Gruppe per WhatsApp eingeladen.
und ist das bei Winzern auch, die haben WhatsApp-Gruppen?
Ganz wenige Winzer drin. So also sind so drei, vier Winzer drin, aber der Rest sind wirklich tatsächlich so
Schäfer.
So Girls, so Hobby-Girls.
Die Wollpullis machen auch Schafe.
Die im Garten, was weiß ich, 3, 4 Schafe, 5 Schafe rumlaufen haben. Und
die stehen immer auf dem Boxi und verkaufen Schaf.
Ja, und dann kannst du da halt sagen dazu, ich brauche mal wieder 10 und dann fährst du
mit... Kommen die so mit DHL oder was?
Na, fährst du halt klassisch mit dem Pferdeanhänger, Vorteil von meiner Partnerin, die hat ein Pferd, somit haben wir einen Pferdeanhänger, fährst du dorthin und lass halt mal wieder 10 Schafe ein. Und seit letztem Jahr haben wir auch ein paar Ziegen, aber das ist eine ganz heiße Geschichte.
Für die Steillagen, oder?
Die Ziegen fressen gerade unsere Trieschen leer. Also wir haben bei uns im Gebiet am Wald relativ viele Trieschen. Die,
das ist eine Baumart, oder was ist das?
Nein, brachliegende Weinberge, wo nicht mehr bewirtschaftet werden.
Ah, okay.
Weil sie entweder zu steil sind oder im Prinzip vielleicht kein Betriebsnachfolger ist. Und da haben wir uns in den letzten Jahren halt auch ein bisschen Gas gegeben. Und da ist es ganz sinnvoll, mal ein Jahr so eine Herde Ziegen reinzustellen, weil dann sind die Brombeerhecken weg. Das ist cool.
Ach, krass. Und wenn du jetzt sagst, ihr wollt es verkleinern, auf die Hälfte hast du gemeint ungefähr?
Ja, knapp die Hälfte, ja.
wie macht man das? Stellt man den auch bei eBay Kleinanzeigen, die Weinberge
rein? Einen doppelten Preis verlangen.
Nein, wir haben ja im Prinzip die Eigentumsfläche vom Weingut sind so knapp 12 Hektar Rebfläche.
Ah, okay.
Und das Rest war gepachtet.
Verstehe, okay.
Also im Prinzip war es so, dass in Mühlhofen dann halt Betriebe aufgehört haben, keine Nachfolge hatten. Und so konnten wir dann im Prinzip von 12 bis 16 relativ schnell wachsen. Und das sind Flächen, die irgendwann wieder dann zurückgehen.
An den Verpächter
sozusagen. An den Verpächter, ja. Genau.
Jetzt bist du wieder dran, würde ich sagen.
Ich bin gerade echt sehr glücklich mit dem Sauvignon Blanc.
Ja.
Das ist Sauvignon Blanc, der mir von der Art und von der Stilistik her sehr gut gefällt, weil er so dezent steinig, leicht rauchig, aber sehr fest ist, ne? Ohne dass er irgendwie jetzt in eine zu aromatische Art ausendet.
Ja, ich finde auch den Gerbstoff hinten am Gauben, ne? Das macht das frisch, das ist gibt Kraft im Wein, aber ohne Fett zu wirken.
Gar nicht. Das ist echt super.
Und dieses Etikett, an alle, die es nicht sehen, wenn mir ein Tiger mit einer Wäscheklammer auf der Nase, der hinter einem Stinktier steht, ist das eine Anspielung auf den Geruch?
Ja, ich sag mal so. Wir spielen da ja schon immer ein bisschen gern mit Reduktionen und so weiter. Und ich sage immer so, die klassische Sauvignon-Aromatik, was man aus Deutschland kennt, wenn man das klassisch sagen kann, oft ist das halt so ein Fruchtcocktail, extrem grüne Stachelbeer, grüne Paprika, dann im Restzuckergehalt oft halt so irgendwo 7-8 Gramm Obergrenze. Und das ist halt sowas, was wir persönlich gar nicht mögen. Und bei uns stinkt es halt ein bisschen, ist reduktiv, ist karg und ja, ich sag mal so, für den für den Zivilist ist das vielleicht manchmal nicht so der klassische Sauvignon.
Ja. Und obwohl ich da die Reduktion jetzt gar nicht so...
Nein, die ist nicht so laut, aber das ist schon noch da.
Ja, aber überhaupt nicht störend oder irgendwie.
Und liegt das dann am Terroir, dass das mehr Reduktion hat oder an dem, wie du den Wein vinifizierst im Vergleich zu anderen grüneren Sauvignon Blancs?
Also erstens ist es karg vom Boden und zweitens haben wir auch keine Angst vor Trübungsgraden, ne, in der Gärung. Also das heißt, die Flasche ist schon hell, aber wenn im Prinzip der Most bei uns von der Kälte läuft, machen wir jetzt da keine Filtration und keine riesige Sedimentation. Also wir reden da bei Sauvignon irgendwo von maximal 3 bis 4 Stunden und dann geht's schon ab in die Fässer und dann gehen wir schon mit einem relativen Trübungsgrad rein.
Normalerweise machen wir das.
Normalerweise wird das filtriert und dann wird das geschönt und da drauf pfeifen wir komplett und dann kommt das ins Holz. Und einfach durch einen kargen Boden und durch einen Trübungsgrad bekommen wir halt, und durch die relativ warme Gärung, also wir kontrollieren da auch nichts über Temperatur in den Tunnels, bekommst du automatisch so eine Stilistik hin. Ne? Also okay. das ist kein Hexenwerk. Also dass wir jetzt sagen, wir sind da jetzt die riesen Kellerwinzer und die Laborwinzer, ganz im Gegenteil, anständige Trauben, vernünftig gepresst, zur richtigen Zeit ins Fass, zur richtigen Zeit raus und mit wenig Schwefel, Gottes.
Wo gärst du?
In dem Fall ist das tatsächlich alles 500 Liter Tonneaus.
Die gären schon da drin,
glaube ich. Ja, die gären schon drin, ja.
Wo gärst du? Ist ein geiles T-Shirt. Wo gärst du? Lebst du noch oder gärst du? Lebst du noch oder gärst du schon?
Entschuldigung, das ist die zweite Folge, da fällt es mir manchmal schwer.
Ja, das ist geil.
Die Wörter zu treffen.
Was ich noch fragen wollte, du hast gemeint, wo du heimgekommen bist ins Weingut, wo dieser 450 Wein am Start war und so. Und dein Vater war nicht so der Keller-Dude, der irgendwie im Keller unterwegs war. Was heißt es dann? Wie kann man sich das vorstellen? Du erwischst den Wein, machst Wein raus und ins Fass und schaust
rein. Nein, das ist nicht. Aber es wurde halt alles so ein bisschen Schema F gearbeitet. Ne?
Okay.
Im Prinzip, Trauben wurden gelesen, dann wurde erstmal geschönt, ja, also Eiweißschönung, dann wurde alles filtriert. Wenn an Weihnachten war der ganze Keller komplett füllfertig filtriert und im Januar ging es dann auf die Füllung. Und wie gesagt, es gab dann halt in Portugieser Weiß, habe ich den trockenen, halbtrockenen, lieblich, genauso bei Dornfelder. Und das haben wir halt einfach komplett gebrochen, ja. Die Weine bekommen die Zeit, die sie brauchen. Sind halt komplett weg von diesem, von der kitschigen Frucht im Endeffekt.
Ja. Ich habe früher immer nur ganz unten Regal rechts portugiesisch.
Ja, portugiesischer Weißherbst.
Portugiesischer Weißherbst. In dem Supermarkt meines Vertrauens, das nahm ich nicht, nein, weil er es nicht bezahlt, aber ganz unten war er immer.
Vollkommene Katastrophe. Hast du dadurch, dass du aus Billigheim bist, sind das eher mit Vorteilen behaftet oder mit Nachteilen? Also ich meine jetzt nicht das Wort billig, aber das ist ja eigentlich ein Weinort oder eine Weingegend, den man unbedingt jetzt mit großen Weinen identifiziert. Ist es dann irgendwie leichter, dort Wein zu machen oder ist es dann eher schwieriger? Seinen eigenen Stil. Weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel im Mittelhart oder im Oberhart, wie du es nennst, wärst, dann erwartet jeder einen Riesling, der noch mittelhart schmeckt. Und dann kannst du nicht weit raus aus dem Schema. Aber weil du ja da aus der eigenen Gegend bist, ist es dann lustiger, ein bisschen zu experimentieren?
Ja, das war natürlich absoluter Vorteil durch das, dass da ja für den Ort oder für die Region, wo man direkt herkommt, keine fixe Weinstilliste gibt. Und somit waren wir da relativ offen, wo es für uns hinbewegt. Und wir haben uns natürlich auch, sage ich mal, nicht gerade den einfachsten Weg vielleicht ausgesucht. Eher so ein bisschen das, ja, wie eigentlich immer, das kompliziert. Ich sag mal so, wenn du frisch-fruchtige Weißweine magst, diese kühl vergärst, ja, die verkaufst du super gut, easy. Zu einem, auch vielleicht in einem einfachen Preissegment, aber da kannst du schon ein paar Flaschen verkaufen, ne?
Wir haben ja immer wieder Winzer, die so sagen, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler.
Nein, das ist am Arsch hinten. Das ist wirklich richtig am Arsch hinten. Also,
das hast du aber gut gemerkt, würde
ich. Du bist eigentlich so ein Typ, der sagt so, ich produziere meinen Wein genauso, wie er mir schmeckt.
Ja,
und dann einer mitzieht, dann zieht er mit und wenn nicht, dann nicht.
Also wir machen das, wir haben das noch, ich habe das noch nie gemacht, dass ich sage, irgendeinen Wein für den Markt zu produzieren. Nee, ich habe keine Böcke, irgendwas abzufüllen, was ich nicht verantworten kann und was mir persönlich auch schmeckt. Ja, das ist so ein bisschen das Wichtigste daran. Und auf dem Weg sind wir, ne? Bekommt immer wieder ein Knüppel zwischen die Füße reingeballert oder über den Kopf was gezogen, weil es nicht einfach ist. Aber du äxtest mit den Weinen an, aber das macht auch Spaß. Ja,
ja voll.
Und ja, ich sag mal. Nee, ich nenne jetzt keine keine Namen von Weinhandlungen.
Doch, aber, bitte, let's nein. Go!
Aber weißt du, ich hätte keine Brücke, dass unsere Weine irgendwie in irgendwelchen Ketten vertrieben werden oder in einem LEH drin zu stehen.
Aber warum und, nicht? Die sind ja trotzdem noch deine Weine.
Ja, aber die Leute, wo das zugreifen und suchen Pfälzer Sauvignon Blanc in dem Fall, die machen das zu Hause auf und die geben mir dann als Google-Rezession einen halben Punkt, weil es scheiße schmeckt für die. Ja. Und darum brauchst du im Prinzip Leute wie Willi und noch ein paar andere, die halt auch für die Weine einfach ein bisschen Fürsprecher sind und sagen, ja, so hat Sauvignon eigentlich zu schmecken. Und,
auf der anderen Seite erzieht man Leute ja auch so ein bisschen, wenn du halt in den LEH auch nie so einen Wein findest, dann hat der auch der Endverbraucher gar nicht die Möglichkeit, den kennenzulernen.
Ohne Hilfe nicht, das ist das Problem. Das ist, wenn du in einen Fachhandel gehst zum Beispiel und der Typ, der dir die Flasche in die Hand drückt, wird dir sagen, das schmeckt jetzt nicht wie der Sauvignon XY, sondern das schmeckt etwas speziell.
Jeder so eine
im LEH, wenn du ins Regal greifst und dir einfach ein Sauvignon nimmst, weil halt Sauvignon Blanc draufsteht und dann schmeckt so, dann hast du den gegenteiligen Effekt, nämlich genau das, was der Stefan gesagt hat, du schützt den Weg und denkst, das ist ein Scheiße, das ist ein Scheißwein.
Ja, nee, ich verstehe das schon. Ich verstehe die Denkweise schon nur halt. Wenn man jetzt, vielleicht gibt es ja auch einen von denen, der auch normalen Sauvignon Blanc macht, der so sagt, okay, ich traue mich jetzt auch noch einen reinzustellen, der irgendwie ein bisschen anders schmeckt, um halt, weil sonst wird es ja nie passieren, dass der in Rewe geht, ups, nicht in Dings geht und dann sagt, ah ja, der schmeckt mir auch gut, weil er ist ja dann so getrimmt auf das, auf den Geschmack.
Aber du hast so oft, wenn du einen Winzer hast mit einer Denkweise, der so eine Weinstilistik macht, dann macht das andere eigentlich nicht.
Ja, okay, verstehe, schwierig, schwierig.
Na,
ich denke gerade in meiner Idealwelt, sorry.
Ja. Sorry. Ja, da musst du irgendwo reintrauen, was vielleicht unangenehm ist zu Beginn, so, weil meistens sind das so Verkaufskaute.
Ja, aber du weißt schon, was ich meine, ja, du hast halt gar nicht die Möglichkeit.
Nächster Wein ist jetzt nicht aus Billigheim.
Krass, ja, auf dem ähnlichen Breitengrad.
Ähnlichen Breitengrad.
Oha.
Eric Marchat oder Marchat, keine Ahnung, Fides heißt der Wein, 2015, kommt aus Sauvignon. Chenin Blanc hatten wir tatsächlich mal, haben wir aus Graz gekauft, beim Frankovic haben wir das mal gekauft. Und das vertreibt der Axel Steines. Hat du bist jetzt aber im Steines.
Genau.
Axel Steines vertreibt deine Weine.
Genau, Steines Weine, Erik.
Geil. Also für alle, die gern mal Kosturi probieren würden, jetzt gehen 1000 E-Mails raus an Axel Steines.
Frag mal lieber.
Das ist. Der importiert übrigens Koscherie und liebt es zu verkaufen, weil da gibt es so viel und keiner will was. Und
ja, krass, oder wie heißt der nochmal?
Aber das ist richtig guter. Das war mal, also ich kenne da Jahrgänge, die viel mehr so gestunken haben nach Reduktion, so wie ähnlich wie der Sauvignon und so.
Es ist halt, ich sag mal, jung stinkt das auch immer ein bisschen.
Ja.
Wie gesagt, das ist jetzt 2015er Jahrgang, das ist halt jetzt ein paar Jährchen auf der Uhr, also sozusagen 7, 8 Jahre. Und so soll es eigentlich sein. Also ich mag das nicht, wenn du eine Pulle aufmachst, wo der Winzer sehr reduktiv arbeitet und du bekommst dann ein bisschen Reifaromaten und dann steht irgendwie im Gegensatz immer noch diese Reduktion.
Kannst du dich noch erinnern an die Ellinghaus-Folge?
Ja, sehr gut sogar.
Wie der mir einen Chenin Blanc hergestellt hat, und ich habe gesagt, das ist 100% Jura Chardonnay.
Ja. Da kann sich, glaube ich, jeder da draußen dran erinnern.
Ja, wirklich. Und wenn das sowas gewesen wäre, hätte ich natürlich gesagt Chenin Blanc.
Aber natürlich, ja,
klar. Weil das schmeckt auch noch Chenin Blanc.
Ja. Voll, finde ich auch.
Du Arsch.
Na, und es geht halt darum, dass du sagst, die Reduktion brauchst du in der Jugend. Die legt so einen schützenden Mantel einfach über die Frucht. Aber die muss für mich halt irgendwann auch einfach weggehen.
Aber es schmeckt richtig gut, finde
ich. Und,
das ist ja richtig geil.
Bist das geil. Mag ich unheimlich gern und darum habe ich das mitgebracht.
So stark.
Danke. Sag mal, macht das eigentlich was mit einem, wenn der komplette Name, also mit Vorname auf dem Etikett steht, wenn jetzt stehen würde Weingut Bietighöfer?
Nein,
oder ist es Stefan? Ist es, ich finde es mal schon anders. Wird sich, glaube ich, anders anfühlen.
Nein, also das, was ich jetzt sage, ist absoluter Blödsinn, aber ich sage einfach mal was. Der Vorteil ist, wenn du nicht Weingut draufschreibst, kannst du richtig viel Wein zukaufen und kannst du richtig stark in den LEH gehen. In den LEH. Und wie ihr vorhin gehört habt, ist das ja absolutes Ziel vom Weingut.
Perfekt, dann macht ja komplett
also
Sinn.
Also wir haben nirgends Weingut stehen, wir können Trauben riesig zukaufen, wir können Fasswein zukaufen und können Vollgas geben.
Alles geht.
Und darum haben wir gleich die Etiketten so ausgelegt, dass das
offen läuft. Für alles. Alles ist möglich. Nee, ich habe so, also klar, Nick Weiß steht auch Nick Weiß drauf, zum Beispiel, der gerade da war, aber ich meine so generell. Ist es irgendwie anders, wenn da halt Stefan Biedeköfer draufsteht, wie jetzt.
Weingut. Nein, es war im Prinzip die Geschichte ein bisschen so, wo wir die Etiketten entworfen haben, war natürlich der Keller auch noch voll. Oder das Lager mit Weinen von meinem Vater. Ne? Also die waren ja nicht sofort verkauft. Somit hatten wir so ein Jahr, anderthalb Jahre eigentlich noch so ein bisschen ein Zwischending.
Okay.
Und dann haben wir gesagt, um das klar nicht nur durch die Optik, durch die Etiketten abzugrenzen, machen wir einmal Weingut Bietighöfer und einmal Stefan Bietighöfer. Ne? Das ist auch jedem klar.
Ja, wo wir jetzt gerade bei den Etiketten sind. Was für eine Gang steckt da dahinter?
Eine Gang. Es waren die Jungs aus Bad Dürkheim, die Medienagenten.
Ah, die Agenten, das stimmt, ja.
Wir haben relativ von Anfang an mit denen zusammengearbeitet, also wo die auch noch ganz, ganz, ganz frisch im Markt waren. Und jetzt fragst du mich wahrscheinlich, die Leihe ist, erzähle ich überall, warum der Tiger? Tiger ganz einfach.
Warum ist, der Tiger?
chinesisches Tierkreiszeichen, Jahrgang 86.
Oh, krass.
Apropos, sehr guter Jahrgang in Bordeaux.
Ich bin auch ein Tiger.
Du bist auch ein, ihr seid alle Tiger.
Ich dachte, ich bin Schwein.
Nein, du bist Tiger. Siehst du?
Das ist ja mal
ein
toller Tag.
Reveal of the day.
Vom Schwein zum Tiger.
Gender Reveal. Leute.
Und damals, da Alex so bei den Agenten gearbeitet hat, hat uns dann da, also es war ganz lustig, er erzählt ein bisschen die Geschichte. Die Agenten kamen damals auf den Hof und hatten dann ihr Laptops, Flipcharts und was weiß ich alles dabei.
Was Agenten
und haben da so einen Workshop gemacht. Alter, das ist mir alles viel zu stressig, diese ganze Nummer da hinsetzen und zu arbeiten. Und das Ende vom Lied war im Prinzip, wir haben das komplette Sortiment durchgesoffen. Wir haben dann alle Sternhagel dicht. Und dann so einen Monat, zwei Monate später rief der Alex an, wo der Designer von den Etiketten war. Und hat gesagt, ah ja, er hat ein paar Vorschläge für mich, was wir so machen können. Weil wir haben überhaupt nicht drüber gesprochen damals, wie das Etikett aussehen soll oder was für uns wichtig ist. Und dann hat man einen Etikettenentwurf, das waren so, kennst du diese Katzen aus den Sticker-Alben?
Ja.
Da kamen dann, ja. Dann kamen dann so Laseraugen raus.
Geil.
Also total freaky. Und ich sag, Alex, ey, was hast denn du geraucht bei dem Entwurf, ey? Und dann ging das so weiter und dann haben wir, dann, aber der Tiger war auch schon am Start. Und dann haben wir gesagt, ganz einfach, ja komm, wir machen einen Tiger. Weil wir halt einfach alles geändert haben, wie für das, was vorher das Weingut Bietigkofe einfach stand. Und dann haben wir gesagt, wir haben freie Wahl, wir haben eh keine Kunden. Und somit lass doch einfach einen Tiger draufdrucken. Wir brauchen kein Wappen in der 18. Familiengeneration und brauchen keinen Goldlack und keinen Quelllack. Und so wurde es zum Tiger.
Aber wie war das dann, wenn du sagst, es ging ja runter auf wenige Kunden, nachdem ihr übernommen habt, erstmal hast du gemeint. Wie hast du dann das angegangen, neue Kunden zu finden? Wolltest du die alten wiedergewinnen oder hast du direkt gesagt, wir machen komplett andere Richtung?
Na, es war dann im Prinzip so, dass wir uns natürlich dann beim Deutschen Weininstitut noch gemeldet haben, ne? Also das DWI in Mainz.
Ja.
Es gibt so ein Institut für den deutschen Wein, wo ein bisschen die Marketing-Schichten übernimmt. Ach, und die machen eben im Prinzip weltweite Ausschreibungen, Messen, Veranstaltungen in Ländern und haben uns beworben. Und dann sind wir bei so Riesling und Co-Veranstaltungen, das ist so ein bisschen diese Werbeplattform für deutschen Wein in Skandinavien. Geile, ja, wir machen noch 1% Riesling, aber wir waren auf einer Riesling Co-Veranstaltung mit lauter Burgunderwein. Und so ging das dann im Prinzip los. Und dann kam es eben über verschiedene Ausschreibungen bei Systembolage oder bei Alko, also beim staatlichen Monopol. Und da haben wir dann teilgenommen, hatten dann auch eine Listung und so kam dann im Prinzip der Start los. Und das hat uns auch ein bisschen so über die Jahre gerettet, muss man ganz einfach sagen, bis dann das andere dann nachgezogen ist. Ja.
Bis die Gastronomie so auch angefangen.
Ja, genau. Ja.
Ja, voll nice, aber ist ja auch geil, so das wieder von null mehr oder weniger so aufgebaut zu haben. Das ist ja bestimmt auch ein cooles Gefühl. Ja,
wir haben Laden einmal auf den Rücken geschmissen und haben uns jetzt neu aufgebaut.
Apropos Lagen, wieso gibt es eigentlich keine Lagen? Wir trinken die ganze Zeit Grand Reserve, warum stehen
die Lagen? Ja, die hätte ich gerne mitgebracht, aber sind ausgesoffen.
Was ist das? Bitte, schon so ein Boutique-Typ? Oder ja, was für Lagen gibt es da, wenn ich fragen darf? Also in Billigheim kenne ich keine
Lagen. Also Billigheim haben wir tatsächlich keine Lagen. Also es geht so ein bisschen über
Appen. Billigheimer Sparfuchs.
Na, sauschnell. Aber Billigheimer Sparfuchs, also bei uns gibt es einen Liter Wein, der heißt ein Liter Billigheimer für 15 Euro.
Für 15 Euro? Das ist aber nicht
Billigheimer. Ja, ein Liter Billigheimer für 15 Euro.
Ja,
braucht man. Ich kann mal einen Spritzwein draus machen, finde ich gut.
Aber du hast vorhin auch irgendwas...
Na, sorry, wir wollten die Lagen.
Lagen. Also wie gesagt, also wir sind so ein bisschen an den Berg gegangen, fangen den Bad Bergzabern an. Die Villa Pistoria oben, mit 4,5 Hektar mittlerweile. Das ist Bad Bergzabern der Altenberg.
Ist das dieses Boutique-mäßige, was du
vorhin hast? Das ist dieses Boutique-mäßige, genau. Dann weiter Richtung Gleisweiler rüber, haben wir 2,5 Hektar im Schlossberg. Und dann geht es noch weiter Richtung rüber nach Gleiszellen, Niederhorbach in den Kirchberg rein. Und das sind eigentlich alles Lagen, wo man noch nicht wirklich viel davon gehört hat, aber wo man mittlerweile wirklich ein, ja, vielleicht mit das beste Potenzial in der ganzen Südpfalz haben, weil das sind alles Lagen, die keine Probleme mit Trockenstress haben. Das heißt, wir haben...
Mit was?
Mit Trockenstress.
Ah.
Das wird für die in den nächsten Jahren schon ziemlich schwer. Ja? Da geht es heute ohne Bewässerung schon nicht mehr.
Krass.
Und umso weiter du Richtung französische Grenze kommst, hast du einfach immer mehr Druckwasser vom Wald. Und selbst im letztes Jahr, 22, wo schon relativ trocken war, hatten wir eine junge Lage, die Bomben gewachsen ist, weil wir einfach den Druckwasser vom Wald her haben, selbst auf dem kargen Boden. Und das sind alles Lagen, die in den nächsten Jahren kommen werden, weil sie eigentlich früher immer zu kühl waren. Die Rieslinge dort wurden nicht reif, war alles sehr sauer. Aber das sind alles Lagen, die einfach vom Klimawandel tatsächlich jetzt noch profitieren. Und wenn es halt den ganzen Scheiß runterreißt, wie Portugieser und Grauburgunder und Huxelrebe, Siegerrebe und pflanze da halt Chardonnay und Pinot.
Curly, Wein, das Wörterbuch.
Huxelrebe. Die Rebe mit dem freakigen Namen ist eine deutsche Weißweinrebsorte und sie entstand 1927 durch die Kreuzung von Gutedel und Courtilier Musquet. Hauptsächlich wird sie in Rheinhessen in der Pfalz und an der Nahe angebaut. Sie ist für ihre hohe Zuckerkonzentration bekannt, lecker, die sie für Prädikatsweine wie Spätlese, Auslese, Bärenauslese und Trockenbärenauslese geeignet macht. Ihre Weine zeichnen sich durch tropische Fruchtaromen und florale Noten aus. Man könnte sagen, klassische Dessertweinaromen. Weil Stefan aber weg von der kitschigen Frucht will, reißt er alles aus dem Boden, was auch nur ansatzweise nach Huxelrebe aussieht. Nachvollziehbar.
Und dann geht es halt schon vorwärts da oben. Und wir sehen es ja, sagen wir so, die kranken Nasen in der Südpfalz, die gucken da schon, dass sie auch dort mittlerweile Weinberge bekommen. Und ja, mal gucken, wo die Reise hingeht, aber sehr spannend.
Aber wie viele Schlossbergs und Kirchbergs gibt es eigentlich? Das,
ja,
gibt es einige, oder?
Divers.
Divers,
würde man sagen. Du, wo hast du eigentlich so deine Leidenschaft für Wein her? So, da gibt es ja ein paar Menschen, mit denen du immer unterwegs warst. So, den einen hast du vorher genannt, den Stefan Dorst. Ich glaube, der war schon so ein bisschen ein Mentor. Dann gab es auch einen gemeinsamen Freund, den wir haben, der jetzt bei Gundelach immer noch ist, der Heiner Marleton.
Gundelach, Shoutout.
Und sind das so Leute, die immer wieder ein bisschen weitergebracht haben oder dich zum Nachdenken gebracht haben? Oder warst du selber immer so?
Absolut. So das Wichtigste ist, glaube ich, was ich nicht mag, so Schwätzer, Blender und Großkotzer, ne? Und von so Leuten nehme ich gerne immer ein bisschen Abstand und suche mir eigentlich immer Leute raus, wo du merkst, dass es passt und es muss einfach passen. Also die müssen gern trinken, müssen gern essen und wenn das schon mal passt, ist ziemlich gut. Und wenn man nicht nur immer nur nach Etiketten einkauft und auch ein bisschen Plan hat, dann wird mir das halt auch immer sympathischer, die ganze Geschichte. Und ja, über den Heiner bin ich über den Stefan drüber gefallen. Heiner war auch mal Konsorte, damals bei Karl Koch. Mhm. Und
Oppenheimer, ja, Terroir. Es gibt ja leider wenige Winzer, die in Oppenheim. Der super Terroir eigentlich in Oppenheim, nicht?
Absolut. Ja, und wir sind halt einfach über die Konsortengeschichte zusammengestoßen. Ja. Mhm. Wir brauchen nicht immer da die drei Sterne essen gehen und da uns die 10, 12 Gänge reinzuballern, sondern anständig ein Stück Fleisch auf dem Grill, ein bisschen Sauce Bolognese angehauen,
let's go, ein
Stück Brot dazu und kannst alles dazu trinken. Und natürlich gehen wir auch gern schick essen, so ist nicht. Aber ich finde das immer cool, so in einer kleinen Runde und das ist, ja, ich sage mal, so ein bisschen Landau, so ein bisschen das Zentrum geworden eigentlich von der Freundschaft, vom Schaffen. Du warst ja selbst vom Stefan auf dem 50. Geburtstag.
Ja,
hast das doch live miterlebt, wie das so abläuft.
Ich kann mich sogar noch an einige Sachen erinnern.
Krass.
Nicht an alles, aber das war super. Also wir waren ja da auch in Speyer unterwegs und so, ja, mit den lustigen, da gibt es ja noch so einen lustigen Weinhändler, schöne Grüße an den Lutz. Der war ja, kommt ja auch regelmäßig und das ist ja eigentlich eine coole Gang, die ihr da beieinander habt. Aber ja, immer halt so ein bisschen nicht. Also als Berliner kommst du immer irgendwie an den Mittelhart und so. An die Südpfalz kommst du selten. Das ist ja auch so ein eigenes, keine Ahnung, so eine eigene Enklave, ein bisschen, muss man sagen.
Ja,
ihr seid ja doch ein bisschen anders.
Absolut cooler. Cooler
Spaß. Ja, cooler, cooler.
Nein, Blödsinn.
Also, nicht, aber
ich habe wirklich richtig coole Kumpels an der Mittelhalle, also alles cool. Ne? Ganz entspannt, aber es ist halt immer so das Thema, es sind einfach von uns aus, bis du jetzt in Forst oder in Deilesheim bist, sind es einfach rund 40 Kilometer. Und wie gesagt, wir trinken alle verdammt gerne. Und ja, und ich habe schon einen relativ großen Freundeskreis oder einen Bekanntenkreis oder die klassischen Nasen oder Mittelhart. Ne? Ob das jetzt ein Ibelli ist, ob das ein Fußer Georg ist. Das ist schon so ein bisschen immer, ja.
Also ihr seid schon gut connected und ja, bringt euch da gegenseitig ja weiter im gleichen Alter.
Ja. Und Südpfalz ist halt schon dicker als mit dem Jockel oben in Schweigen, also Jülg Johannes.
Ich weiß auch noch, wenn wir da in der Straußwirtschaft abgestürzt sind, à la Bonheur. war eine sehr gute Geschichte. Ja,
die besten Bratkartoffeln in der Südpfalz.
Möglich. Ich kann mich nicht mehr darauf erinnern. Ich kann mich nur mal darauf erinnern, dass wir vor kurzem mal nach Neustadt gefahren sind, nachdem der junge Herr Eimann bei unserer Verkostung hatte und du mich gezwungen hast, tatsächlich auf dem Weg dorthin 3 Folgen vor unserem eigenen Podcast zu hören.
Das ist echt krass. Das ist Folter.
Das war schrecklich. Also wir fahren so los und dann die Jungs so zum Renner gefahren, ja, wir hören immer deinen Podcast und so. Und ich so, Alter, echt jetzt? Und dann so, ja, komm, hören wir unsere Folge an. Und ich, das ist nicht euer Ernst. Und ich sitze da im Auto und habe mich echt bemüht, schnell einzuschlafen. Wie, hörst du unsere Podcasts, Gerdi?
Ja, klar.
Echt?
Ja, beim Schlafen. Nee, natürlich nicht. Ich mache dir ja. Ich will ja nicht.
Ich kann es nicht hören.
Ich will ja nicht so Déjà-vus haben. So, ah ja, da stimmt, da habe ich das gesagt. Das ist so, nee.
Manchmal hört man so rein, wenn man sich denkt, so irgendwas passt vielleicht nicht oder man hat Scheiße erzählt.
Johnny Depp schaut seine Filme auch nicht an. Warum soll ich die Podcast?
Ja, die sind ja meistens nicht gut.
Naja.
Ja, guck mal einen Film an. Wir haben jetzt den Chardonnay im Glas.
Ich soll nicht.
Wieder Grand Reserve, wieder 21. Der Rest ist ausverkauft, ja. Lass mich raten. Super. Läuft bei dir. Wie war 21 in der Südpfalz?
War ein sehr cooles Jahr. Wir hatten den Vorteil.
Also kühl oder cool?
Beides. Nein, es war schon ein warmes Jahr. Aber wir haben in 21 so ein bisschen, glaube ich, ziemlich gut auf den Jahrgang reagiert. So ein bisschen, was die Arbeit im Weinberg draußen angeht. Wir sind ein bisschen zurückgegangen von der Entblätterung, also das heißt, wir haben mehr Schatten auf dem Trauben gelassen. Somit haben wir ein bisschen mehr Säure gehalten, haben einen Tick früher gelesen.
Bei 21 war sonst eher kühl, nicht?
Ja, war schon eher kühl, aber die Südpfalz ist schon auch immer warm. Ja? Also gerade dann auch auf dem fetten Boden. Also es war im Vergleich jetzt zur Mittelhart ist die Südpfalz immer ein bisschen anders. Ne? Wir sind generell mal so 14 Tage, 10 Tage immer hinten dran. Von der Reife. Wir lesen bedeutend auch immer länger wie die Mittelhart. Es war halt für diese Weitstellistik so ein bisschen das Krake, was einfach ein perfektes Jahr, muss man einfach so sagen. Wir hatten Pflanzenschutz wirklich gut im Griff, hatten damit keine Problematik. Und ja, ich glaube, mit den 21 war es nochmal so eine Veränderung und so eine Stilrichtung, wo wir Biedekhöfer einfach einschlagen. Ja. Die Richtung, wo es einfach geht. Nicht mehr so fett, nicht mehr so opulent. Das heißt nicht mehr so fett, also Sauvignon Chardonnay mit 13 glatt, statt 13,5 oder fast 14. Und vor allen Dingen musst du sagen, in dem Jahr kamen natürlich dann auch die ganzen Lagen dann ins Spiel auf dem Kalkboden. Und da merkst du halt schon, dass die Lage schon viel ausmacht. Sagen wir so, der Winzer muss auch ein bisschen was können, aber die Lage macht in dem Jahrgang schon extrem viel aus.
Wenn ihr sagt, so fett, meint ihr viel Alkohol?
Ja, und
oder so fett dieses ist üppige.
Halt einen kompletten BSA durchlaufen lassen und einen Tick vielleicht eher überreif zu lesen. Ja.
Also eher üppiger so mäßig.
Genau. Und das ist schon brutal karg.
Ja. Aber der Chardonnay ist schon ein bisschen üppiger wie das andere, oder mich komplett.
Mit der Sauvignon?
Ja.
Findest du?
Ich weiß nicht, ich glaube, das ist vielleicht, weiß nicht, hat das eine Spur mehr Holz oder so? Die Reduktion ist ein bisschen mehr da jetzt in dem Fall. Beim Sauvignon hast du ein bisschen mehr Grip. Finde ich so am Gaumen.
Was man sagen muss, wir sind noch nicht so 100% bei Chardonnay, noch nicht 100% auf der Welle, was für Fässer wir einsetzen. Wir sind ja immer noch so ein bisschen am Spielen. Bei Sauvignon haben wir das eigentlich gut getroffen. Vielen Dank, Franz Stockinger. Bei Chardonnay sind wir da immer noch ein bisschen am Spielen. Ob das in die Richtung Damier oder eher ein bisschen in die Richtung Merieux reingeht. Ja, wir sind ein bisschen lauter vom Holz, klar. Aber ich glaube,
das ist das Feinste an Chardonnay, was ich je von dir verkostet habe.
Ich finde es mega, die Reduktion ist genau mein
ganz Fall. Klar, ganz straight.
Ja.
Ah, krass, und hier ist ein anderes Etikett.
Ja, wir haben 16 verschiedene Tiger.
Krass, was geht bei dem hier denn? Feuer und am Arsch und eine Bodendose hier.
Muss ich dir das jetzt erklären?
Ja,
den ganzen Tiger.
Muss ich dir das wirklich erklären?
Ach so, ja. Oh, jetzt check ich's. Oh, das ist geil. Der muss furzen. Krass.
Ja, und das Stinker, der hast du natürlich schon im Bein. Ne?
Ja, das liege ich. Ich stehe auf 14.
Aber das ist das, was sich halt auch verliert. Das ist immer so ein bisschen das Thema mit der provozierten Reduktion mit Schwefel oder ob das über einen Trübungsgrad und über Kargheit vom Weinberg kommt. Und das ist einfach ein großer Unterschied.
Besprechen wir mittlerweile fast in jeder Folge.
Ja, okay.
Die Reduktion. Woher die Reduktion kommt und wie die ist. Ne? Ist das eine spontane Reduktion oder ist das eine gewollte?
So ist es. Und es darf halt in der Reife darf eigentlich keine Reduktion mehr dastehen. Das ist meine Meinung. Das muss nach 5 Jahren, max 6, irgendwo weg sein.
Bin ich 100% bei dir, ja.
Weil das beißt.
Weil du hast keinen Herkunftscharakter, keinen Lagencharakter, du hast nichts. Genau. Du hast nur die sexy Reduktion, die ja super ist in der Jugend, weil es sexy ist. Aber wenn es dann nichts ist, ne, von was reden wir dann? Von Herkunft, von Kultur? Nein, das ist halt ein gemachter Hula.
Weil dann ist es auch scheißegal, wo es herkommt, wenn es das provozierst über Schwefel.
Ich finde es aber geil, dass es auch welche einfach gibt, Chardonnays mit 4 Reduktionen und wenig.
Aber jetzt ist es tatsächlich so, dass du immer ausverkauft bist, weil du da jetzt nur.
Na, bei den Lagen, also das war der Vorteil. Also Lagen waren halt alles junge, war nicht viel. Ne? Also wir reden da von Lagenweinen irgendwo von 1200 bis 1300 Flaschen, weil es alles junge Weinberge waren. Grand Reserve ist die Menge schon ein bisschen größer. Und da ist 21 jetzt aktueller Jahrgang, das ist jetzt im Verkauf seit Dezember. Und 22er Jahrgang wird bei uns dann im Prinzip, kommt dann im August aus den Fässern raus und 22 geht dann irgendwann auch wieder im Dezember, Januar dann in Verkauf. Also da sind wir mit 12, 13 Monaten der Holzlager, der Holzreife im Endeffekt immer ein bisschen später dran. Ne?
Und was deckt der Name Grand Reserve, was deckt das ab oder was steckt da dahinter?
Das war ganz lustig. Damals mit dem Gerhard Ritter, der gesagt hat, wir hatten das damals nicht ausgeschrieben. Und das war so ein anthrazitgraues Etikett mit oben Bietköfer in Goldlack. Und dann stand einfach nur so, ja, GR.
GR.
Und dann hat mal der Gerhard geschrieben, steht für Gerhard Ritter oder auch für großes Radio. Und ja, und. Nein, die Thematik war einfach da, klar, wie ich gesagt habe, Mühlhofen hat keine Lagen, nichts Bekanntes und dann musst du eine eigene Abstufung finden und die Abstufung ist im Prinzip heute bei uns im Weingut Gutswein, die Reservlinie, Grand Reserve und die Lagen. Wird sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren dann auch ändern.
Und dieses Grand Reserve ist aber so vom Weingesetz her, kann man das einfach machen, das so zu nennen? Das ist
in Deutschland scheißegal, okay. Wie lange das im Holz liegt, also das ist jetzt ein bisschen anders als in Spanien.
Was noch scheißegal ist, du hast nirgends irgendwie AP-Nummer oder so, ist das alles Landwein?
Nein, da alles AP.
Echt, oder was?
Alles AP.
Ach so, Entschuldigung.
Also,
ich tue dir gerade Unrecht.
Ah ja, hier.
Ich sag mal so, das bekommt alles eine AP-Nummer, ja.
Wirklich? Ist das alles sauber genug?
Herr Willi ist richtig erstaunt.
Ich sage jetzt gar nichts dazu.
Okay.
Es hat alles eine AP-Nummer bekommen.
Das ist ja die Hauptsache.
Nein, man muss schon sagen, die Pfalz, die Prüfer sind auch ein bisschen entspannter geworden, wir haben auch gemerkt. Also so langsam fruchtet das so ein bisschen der Druck von der Weinszene, von der Winzer, von der Gastronomie, dass vielleicht auch die Prüfer ein bisschen jüngerer werden, die ein bisschen weltoffener sind. Aber es ist immer noch schwierig. Ja, wenn das noch trüb ist, dann geht es gar nicht. Aber wenn das relativ hell ist und nur ein bisschen Reduktion da zeigt, dann geht es auch durch.
Aber so sag mal, klar, das stelle ich mir das immer nervig vor, so eine Nummer zu kriegen, weil manchmal klappt es ja nicht, wenn man es ein bisschen anders macht. Aber würdet ihr generell sagen, ihr fändet es besser, wenn es sowas gar nicht geben würde oder wenn es lockerer wäre? Oder werdet ihr dann auch unzufrieden, wenn man sagen würde, es ist komplett egal?
Na, die Erklärung ist, warum wir dahin gehen. Es ist so, jetzt geht es da wieder los, das Thema Schabtalisierung. Ich bin eher ein Fan, früher zu lesen. Mustsäure von 9, 9,5, 10 oder auch immer 11 Gramm zu haben.
Geben wir
Und dann eben, was weiß ich, ein 0,2, 0,3 Volumenprozent über Zuckerzugabe zuzugeben, um deinem Körper noch ein bisschen zu geben.
Echt?
Ja, absolut. Absolut. Fahr mal ins Burgund.
Ja, was? Die machen das
teilweise. Ja, und dieses Geschwafel, wenn sich Winzer hinstellt, ja, Schabtalisierung, total schrecklich. Na, ist es nicht. Es ist für mich ein Instrument, wo ich aktuell mit arbeite, dass ich eine. Ich finde Schabtalisieren besser als anzäuern.
Ja, anzäuern ist sowieso das Letzte. Also.
Ja, kommt aber
aufs Gebiet und auf den Jahrgang von mir aus darauf an.
Ja, ja, aber
vor allem da jetzt wieder einige steinigen.
Da wird, ja.
Aber die Sache ist, es ist ja nicht so kühl irgendwo bei uns, dass du noch großartig so früh lesen müsstest und dann chaptalisieren, oder?
Ja,
weil ich glaube, dann liest du ja grün und alles, was grün gelesen ist, ist ja wirklich scheiße. Ich hasse ja grün lesen.
Ja, das ist absolut scheiße, gebe ich dir
aber
recht.
Dann liest du on point und dann hast du ja immer zumindest, weiß ich nicht, 11,5, 12 Volumensprozent bringst du immer zusammen. Und das reicht ja, wenn du eine gescheite Struktur hast, also wenn du Extrakt hast und so.
Ja, das ist so immer so das, was man gerne sich schön redet.
So, ja, vielleicht, jetzt, ich bin ja kein so, ich bin
das,
ja
das Geisenheim. Das ist immer so ein bisschen das schöne Reden bei so Sachen. Und ich sag, ein Burgunder braucht einfach 13 Dampf hinten dran. Ja? Das braucht ein bisschen Druck, ein bisschen Alkohol. Vielleicht auch manchmal, hört sich blöd an, mit 13 Volumenprozent hast du keine Alkoholsüße. Aber Chardonnay aus der Pfalz mit 12 Volumenprozent und das im Holz, das willst du nicht trinken. Wenn ich sag, natürlich wird über Low-Alkohol und immer viel erzählt, aber das größere Problem, was wir momentan haben, ist einfach, wir lesen es so, dass wir die passende Säure haben. Mhm. Und dass wir einen passenden pH-Wert haben. Und wenn dann der Alkohol noch nicht ganz passt, weil wenn du sagst, du bist dann bei 11,5 oder 12 und hast du trotzdem eine physiologische Stockreife, ja? Wie gesagt, bei uns am Berg, irgendwo in den Schattenlagen, ist das schon immer noch ein Thema. Also in der Südpfalz, verspreche ich dir, hast du nicht in allen Lagen, gerade auch bei Riesling, immer die dicken Spätel ist am Start.
Es ist lustig, dass man darauf jetzt, ich habe gestern einen Wein probiert, blind, und ist das eine Sache des Alters oder so? Ich habe dann zum Shelley gesagt, ein Volumensprozent mehr wird ihm richtig gut tun. Und dann weißt du nicht, bist du jetzt Alkoholiker?
Hat das schon 15.
Oder wirst du alt, weißt du, so Packerisierung und so weiter, dass alles noch gut ist. Aber dann weißt du manchmal nicht, ist das so wirklich so der letzte kleine Druck und tun wir uns das im Moment alle schönreden mit Low Alkohol und grün und super elegant und bla bla. Aber ich würde jetzt keine Schlussfolgerung daraus erstellen, aber einfach nur, dass das mal angesprochen wird, dass vielleicht doch ganz cool ist, wenn Weine 12,5 haben und dass das im Burgund in der Grand Cru-Geschichte Sinn macht, dass ein Grand Cru mindestens 12,5 Volumensprozent haben muss. Vielleicht macht es Sinn. Ne?
Ich finde, es macht absolut Sinn.
Ich stelle es mal mit einem Fragezeichen. Also,
nein, ich finde, es macht tatsächlich Sinn.
Weil es wird ja ganz viel, vor allem für uns Sommeliers, immer schön geredet, als Winzer warst immer mehr. Ne? Wenn du da stehst und wenn du weißt, wie der Wein schmeckt, ja, und dann steht ja auch oft irgendein Schaß am Etikett und wird dann verkauft, weil es
das ja, aber was. Du sagst jetzt Pagarisierung. Also mit 13 Volumenprozent bei Weißwein bist du noch nicht bei Pagarisierung, oder? Also das ist
eh nicht. Also, aber es geht ja immer ins Gegenteilige. Ja. Alles muss diese drei Wörter hart, grün und unreif sein irgendwie und dann ist geil und super. Und 13,5, das hat ja so viel Alkohol. Aber wenn es dann vielleicht nicht hat, dass dann ein Wein oft dünn oder kurz schmeckt, passiert na, auch.
Es muss ja zusammenpassen. Ne? Also wenn jetzt der Chardonnay jetzt 11,5 Alkohol hätte, fände ich jetzt nicht ganz so geil.
Ja,
weil es halt dünn und kurz wäre. Ja? Ich meine, pro Wein ist ja, der heiße Scheiß ist ja alkoholfrei. Ja? Ja.
Echt? Ist das so? Alkoholfrei?
Hör mal auf mit dem Scheiß.
Muss ich korrigieren?
Entalkoholisiert, Entschuldigung. Also für mich wirklich ich habe so ein paar Sachen probiert, wo ich sage, war ganz nett, aber Ich bin eher der Fan der Frucht. Säfte
der Alkoholfrucht. Ich mag diese Alkoholfrucht sehr gerne. Nee, ja. Aber ich glaube, ich habe meine Frage nicht verstanden gerade.
Hast du eine Frage gestellt?
Ja, ich habe die auch nicht gehört.
Entschuldigung, stell es nochmal.
Ihr habt doch über diese AP-Nummer geredet.
Ja.
Ach so. Du musst doch immer geil sein, dass man ihn kriegt, muss es clean sein und bla. Aber fändet ihr es geiler, wenn es überhaupt gar nicht gibt und jeder machen kann, was er will? Oder fändet ihr es besser, wenn es lockerer wäre? Also, weil wenn jeder machen kann, was er will, sind ja auch die meisten wieder nicht zufrieden. Das meine ich halt so. Weil alle beschweren sich immer drüber gefühlt und sagen so, ah ja, war diese Nummer und so.
Na, ich glaube, wenn es so in einer gewissen Qualitätsstufe arbeitet, ist es eigentlich scheißegal, ob du sagst, du hast eine AP-Nummer oder nicht. Aber es gibt halt auch Weine, wo es schon besser ist. Es geht jetzt nicht in dem Fall um Individualität. Ja, genau so. Sondern es geht halt darum, um die Massenthematik und diesen Hardcore-Weinfehlern. Und da finde ich es auf der einen Seite gut, dass es gibt. Aber auf der anderen Seite sage ich auch, eigentlich würde es der Markt regulieren.
Wenn es das nicht geben würde, würden die Leute dann sich selber.
Genau.
Ja, verstehe.
Wenn ich einen Scheiß abfülle.
Verstehe.
Sich selber ist auch mal, das Problem ist, dass es für jeden Weingeschmack auch einen Bastelkäufer gibt. Ja?
Ich fände tatsächlich eine, wenn es sowas geben würde, eine Analyse, Laboranalyse, toll. Und wenn du sagst, du hast da Stoffe in dem Wein, die noch schädlicher sind als die 13% Alkohol.
Und ein bisschen Schwefel?
Nein, Schwefel ist ja nicht. Also ist nicht in dem Ausmaß ist es nicht gesundheitsgefährdend. Genau. Aber ich sage mal, wenn du da irgendwelche Stoffe aufweisen könntest in der Laboranalyse, die schädlicher sind als der Alkohol, dann gehört der Wein aus dem Verkehr gezogen. Ja. Weil dann ist es gesundheitsgefährdend oder gesundheitsgefährdender als der Satz an Alkohol, weil das ist sicher das gesundheitsgefährdendste, was im Wein ist. Und ansonsten bin ich ganz beim Stefan, sollst du den Markt regulieren. Aber wenn ich jetzt einen Wein im Burgenland mache und das ist eine burgenländische Rebsorte, dann sollte der das Dorf widerspiegeln dürfen, die Rebsorte widerspiegeln dürfen. Und wenn der Markt sagt, das ist ein Scheißwein, dann ist es ein Scheißwein. Aber wenn dann irgendein Board von diversen Pensionisten da sitzt, die in irgendeinem politischen Konglomerat sind und dann wissen, oh, der Wein ist verdammt, na, dann sollten wir durchwinken und der Wein ist verdammt, vielleicht ist das nicht so optimal, dann ist das scheiße.
Vielen Dank für die Antwort, Leute.
Passt jetzt?
Jetzt ist perfekt.
Aber eins habe ich noch, aber dann würden, wenn du das analytisch angehst,
ja.
50% der Naturgeschichten auch wegfallen.
Echt, sind da so schädliche Sachen drin?
Thema fluchtige Säure. Also Mäuseltöne. Wie oft hast du das?
Ja, aber wann ist gesundheitsgefährdend?
Ja, also das sage ich immer. Ne?
Und die flüchtige ist teilweise hoch, aber nie so hoch, dass jetzt irgendwie großartig.
Ja, aber da trinke ich lieber was sehr Frisches vom Brüm.
Ja, du trinkst lieber was Frisches, aber ich sage jetzt gesundheitsgefährdend.
Ja, da gebe ich dir recht.
Also wer soll jetzt entscheiden, ist ein Wein gut für die Leute oder nicht? Ich meine, nur weil das irgendein Statut einmal irgendwie aufgesetzt hat, was ist fehlerhaft und was nicht, ja, blöd. Aber ich rede jetzt wirklich von Gesundheitsgefährden.
Es wird aber oft aber auch erzählt, bei dieser Naturthematik wird oft erzählt, wie scheiße doch dieser Schwefel ist. Und warum wir den Schwefel eigentlich gar nicht brauchen. Und ist ja diese Thematik da drin.
Ja, erzählen kann man viel, das muss ja nachgewiesen werden.
Da gehst du auf the raw.
Ja.
Ja, Wurst, wir streiten hier nicht.
Nein, erinnert, aber ist schon
das. Das ist eine angeregte.
Ja. Es muss ja irgendwie wissenschaftlich nachgewiesen werden und es ist nicht nachgewiesen, dass Schwefel jetzt ungesünder ist als der. Also der Alkohol ist sicher gesundheitlich das größte Problem im Wein.
Wir können ja hier so ein kleines Teststudio aufmachen im Nebenraum, wenn jeder Wein, der hier vorbeikommt.
Da brauchst du, das ist einfach so, sorry, Mann.
Lenny ist jetzt am letzten Test. Lenny ist
schon ein bisschen agro, wir überziehen schon wieder, oder? Überziehen wir noch.
Super.
Ich war gerade richtig Spaß. Vor allem, weil ich weiß, dass gleich Charme-Jean-Bertin.
Ich habe das ja mitgebracht, ne, weil ich ja weiß, dass er das ganz gern trinkt. Ne?
Das ist ja wirklich geil. Ich habe mir zuerst gedacht, du nimmst einfach einen Clan mit von Peromino.
Nee.
Aber das ist ja ein großer. Ja. Und dann noch aus 14.
Ja.
Krass. Fist, ja. Müssen wir nur warten, bis es ein bisschen wärmer wird. Aber wir haben noch ein super Thema. Sprechen wir eigentlich auch über deine Familienthemen?
Das können wir tun.
Ja.
Kann man tun.
Weil das war ja auch nicht immer so leicht bei dir. Und das ist eigentlich ein Punkt, der auch angesprochen gehört, wenn man so irgendwie nicht jetzt geblockt wird oder sonst irgendwas, aber ja. wenn man ein Weingut übernimmt und Geschwister hat oder sonst irgendwie das Ganze passiert, dann passiert es ja manchmal, dass alles super läuft und manchmal, dass es ein bisschen komisch ist. Und wie war das bei euch eigentlich? Du hast ja noch zwei Schwestern?
Drei.
Okay.
war im Prinzip so, also wir waren in dieser Zeit, wo im Prinzip mein Vater aus dem Betrieb ausgestiegen ist, im Prinzip auch im Weingut voll im Umbruch. Also da wurde jedes Geld, was reinkam, im Prinzip voll ins Weingut investiert. In so einem Weingut ist halt das Kapital oder steckt halt einfach fest. Ne? Das ist in den Boden, in Fässern oder in Weinflaschen, was da liegt. Und natürlich ist es nie einfach und ich kann da auch auf der einen Seite beide Seiten verstehen, also auch meine Schwestern im Prinzip bei so einer Erbregelung und so weiter. Aber es war halt am Punkt, wo ich dann damals sagen musste, kann ich vielleicht so nicht weiter tun, weil ich habe keine Lust, da irgendein Knecht von der Bank für die letzten 30 Jahre zu sein. Ne?
Du meinst, weil man dann so viel ausgeschüttet genau. hätte, dass halt das Weingut genau. mehr Belastung aufnehmen hätte.
Also es war klar, du übernimmst das und keine deiner Schwestern und dann müssen die Schwestern ausbezahlt werden.
Gell? Genau, also das zwar, ich sag mal so, ich bin halt früh in eine GbR eingestiegen, wo eine Regelung da war. Eine meiner Schwestern ist zwar auch in der Weinbranche tätig, aber eher auf der Marketingseite. Und das war so ein bisschen das absolute Thema. Ne? Wenn du jetzt ein Weingut durch vier teilst, kannst du eigentlich zusperren, auf ja. Deutsch gesagt. Ja? Also an einem Stand, wo wir standen, ja, mit dem Vollgasinvestment und Betriebsumbruch, das ist vielleicht anders da. Wenn,
das ist ja immer so, das Liquide, du hast ja nie das auf der Bank, was so ein Ding wert ist, wenn genau. du alle Flächen und alles...
Klar.
So ist es.
Das hast du ja nur, wenn es verkauft hat. Sonst ist
und da war es tatsächlich, waren wir kurz vor dem Punkt auch mal, dass ich das Weingut verlasse. Und dann eben über viel Gespräche und so weiter, weil eigentlich wollte eigentlich nicht weg.
Aber weil du halt so ein Dickschädel
ja.
und bist dann, ein bisschen und sag, dann gesagt hast,
wie, ja, dann sitzt wie am war Tisch
die Diskussion?
Sagst, ja, okay, dann sitzt du am Tisch und dann sagst, Alter, was ihr hier fordert, das nehme ich auch und macht den Scheiß jemand anderes weiter von euch. So, ne?
Ach so, ja, ja, klar, so, dann machen wir es durch vier.
Ne? Wir machen es durch vier und ich nehme das Gleiche und ich gehe ein. Und dann war halt die Thematik, du steigst du damals als junger Kerl ins Weingut ein, in der GbR, haftest du für alle Verbindlichkeiten, aber die gehört nichts, auf Deutsch gesagt.
Ja,
somit stehst du eigentlich, wenn du sagst, du machst dann das Gedöns nicht weiter, stehst du eigentlich so, auf Deutsch gesagt, kurz von der privaten
zu werden. Nicht so viel Spaß dann,
ne? So. Und dann ging halt so die Diskussion los und ich konnte halt tatsächlich dann im Prinzip nur mit einer anständigen Anstellung den Kapitaldienst auch leisten bei der Bank, ne? Das, was ich auf meinem Namen hatte. Und zum Glück war es dann so, dass dann tatsächlich von der Familie her...
In einem anderen Weingut gearbeitet?
Nein, ich habe nicht gearbeitet. Also es ist nicht dazu gekommen. Ich hatte einen Vertrag unterschrieben. Ich hatte Wohnung angemietet.
Das ist krass.
Also es war richtig krass.
Und dann
im Prinzip mit dem Einlenken der Familie ging es dann wieder im Prinzip in diese Richtung. Und dann war das alles geklärt und das hat schon ein bisschen Welle gemacht. Also so, ich sag mal so in der Winterszene, ne? Man wusste, dass man das gehört. Es gab dann auch eine Pressemitteilung von dem Weingut und. Das heißt, der Billy Köver ist nicht mehr in der Pfalz, er geht nach Rheinhessen und. Also das war schon heiß.
Krass, echt.
Ja, das war schon heiß.
Das ist
aber dann haben zum Glück meine Schwestern wirklich eingelenkt und wir haben das dann intern geregelt. Und wie gesagt, jetzt geht's Vollgas nach vorne, neuen Ufern und ja.
Voll nice, aber dass das doch geklappt hat, ne?
Ja, sagen wir mal, mir ist da schon ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Also, ballerst da 10 Jahre für einen Laden und reiß dich voll rein. Und dann heißt von heute auf morgen, Edgy Badge, war schon scheiße.
Ja,
war schon
klar, richtig
voll.
Ja. Aber wie weit ist Rheinhessen von der Pfalz weg?
Ja, was waren das gewesen? 1,5 Stunden.
Aber ich finde es irgendwie trotzdem geil, so es ist so. Es klingt wie so, Bietekhöfer geht jetzt nach Tokio. Bietekhöfer ab jetzt in der Pfalz.
Das ist geil. Nein, das war schon ein bisschen freaky. Aber wir sind froh, dass das jetzt alles rum ist. Diese Rechnung ist alles geregelt. Ich kann mit meinen Schwestern sprechen, wir können sie in die Augen gucken. Wir
trinken auch mal eine Flasche Wein.
Wir trinken eine Flasche Wein zusammen, von dem her ist alles cool. Und wie gesagt, ich hätte mal vor 2 Jahren nicht das neue Projekt in Bad Bergzabern angefangen.
Genau, darüber reden wir jetzt, während wir nebenbei diesen wunderbaren Grand Cru trinken. Also würde mich freuen, weil ich glaube, das ist was, auf was wir warten. Also ich warte schon ganz hart drauf, weil ich drauf gelesen habe. Ja, Grand Cru auch. Villa Pistorius.
Pistoria.
Genau. Villa Pistoria.
Bad Bergzabern, Villa Pistoria.
Wo?
Bad Bergzabern.
Ich habe es immer noch nicht verstanden.
Bad Bergzabern.
Okay.
Heißt die Stadt.
Bad Bergzabern.
Sind 4 Kilometer von der französischen Grenze weg. 5.
Oha.
5 Luftlinie. Und wir sind gefragt worden, ob wir die Flächen dort übernehmen wollen. Wir reden hier insgesamt von 4,5 Hektar. Und das ist eine coole Farbe. Hast du es vorprobiert?
Probier jetzt gleich.
4,5 Hektar auf dem Kalk. Und das komplett arrondiert. Das heißt, wir haben null Problematik irgendwie mit konventionellen Weingütern nebendran. Und können da halt im Prinzip die Biodynamie voll ausleben.
Arrondiert heißt eigenes.
Also direkt um die Villa Pistoria herum. Also die Villa Pistoria, so ein bisschen zur Familiengeschichte herum, Villa Pistoria. Der aktuelle Inhaber ist der Eric Pistor, ist Franzose, lebt in Toulon. Und sein Vorfahre, der Daniel Pistor, hat damals auf dem Hambacher Fest gesprochen und hat eben durch das, dass er auf dem Hambacher Fest gesprochen hat, dieses Stückchen Land in Bad Bergzabern geschenkt bekommen. Und es ist überall von Bad Bergzabern auf einer Höhe im Prinzip so ein bisschen vergleichbar mit Odenstal von der Höhe.
Okay.
Kannst in die Rheinebene runterschauen und du hast hier ab 35% Hangneigung.
Und da steht da eine Villa oder hast du es
nicht? Nein, es heißt Villa. Es steht ein Wohnhaus, es steht eine Scheune mit Pferdestallung und ein Langhaus, also ein Verkostungsraum.
Okay.
Und wir haben das Vergnügen, im Prinzip die Weinberge zu haben und das Langhaus nutzen zu können für Verkostungen, Veranstaltungen.
Und das ist gekauft oder gepachtet?
Nein, gepachtet. Mhm. Aber langfristig, also die nächste Generation kann dort auch noch Weinbau betreiben. Also wir haben das uns richtig lange gesichert im Endeffekt. Und das war im Prinzip ein bisschen brachgelegen, viele Stücke. Haben da insgesamt knapp 40.000 Euro in Heckenschnitt investiert.
Also
es war komplett überwuchert alles. Also Riechen, es wollte keiner mehr bewirtschaften. Es ist halt verdammt steil für die Pfalz. Also von 35% bis 52% ist da alles dabei.
Alter,
also mit einem normalen Weinbergstraktor machst du da nichts mehr.
Steil.
Und wir haben alles rausgerissen dort. Da war gepflanzt Portugieser Dornfelder.
Die gleichen Sachen, die du früher rausgerissen hast.
Ja, das ist nein, das haben wir nicht gepflanzt, das war Wachstessen.
Ach so.
Und komplett gerodet? Oder
komplett gerodet.
Okay.
Und kommt jetzt 23 im Prinzip, oder 22 war jetzt der erste Ertrag, haben wir auf der Probe vorgestellt, das kam, war ganz gut, habe ich heute nicht dabei.
Ich wollte gerade sagen, ich bin ziemlich hinter. Also gut, du zumindest ein Grand Cru mitgenommen als Entschädigung, aber hätte ich halt gern probiert. Ja. Aber egal, gut.
Egal.
Holen wir nach.
Aber komm,
wir reden ja zumindest
darüber. Wir reden darüber, genau. Und im Prinzip machen wir so einen Rebsorten aus dem Burgund, aber die Klassifikation aus dem Bordeaux, also es gibt einen ersten, einen Zweitwein.
Aligoté oder was?
Na, schade nicht.
Curly, Wein, das Wörterbuch.
Aligoté. Die Aligoté ist nach dem Chardonnay die zweitwichtigste Weißweinrebsorte im Burgund. Sozusagen die kleine Schwester. Die französische Rebsorte gedeiht aber auch in anderen Weinbaugebieten wie dem Jura, an der Loire, aber auch ganz woanders, zum Beispiel in Rumänien und Bulgarien. Aligoté-Weine sind erkennbar an ihrer frischen Säure und Zitrusaromen, oft leicht floral in der Nase und mineralisch im Mund. Warum Aligoté immer interessanter wird? Wegen den irren Preisen für Weine aus dem Burgund. Klingt logisch. Weil die Chardonnays immer unbezahlbarer werden, sind Aligotés von guten Winzer eine immer spannendere Alternative. Zwar nicht für 4,50 Euro oder 4,99 Euro, wie die Weine von Stefan früher, aber trotzdem bezahlbar. Also bitte nicht weitersagen.
100% Chardonnay, also es gibt einen Villa Blanc. Und es gibt dann im Prinzip den Lagenwein dazu, den Pisterberg. Ja, Bepreisung wird auch ganz easy sein.
Zwei Weiße, aber es
ist kein Rot. Nein, kein Weiß, kein Rot, 100% Chardonnay. Und Bepreisung auch easy. Der kleine kostet 5 €, der große kostet 1 €.
Natürlich.
Und wenn ich jetzt sagen würde...
Die Kisten.
Ja, fast. Wenn ich jetzt sagen würde, dass von der Lage her, wenn wir da sagen würden, wir backen hier jetzt kleine Brötchen, wir haben Arsch hinten, sondern Ziel ist es hier schon, einen Benchmark für Chardonnay in Deutschland zu setzen. Absolut. Also ist jetzt zwar, Boden ist grandios, also du findest keinen kalkreicheren Boden in der ganzen Pfalz. Und da muss es nur vorwärts gehen. Das ist das ist Ziel.
Wie viel? 4 Hektar hast
du? 4,5 Hektar, ja. Und wenn das alles läuft, dann machen wir in 15 Jahren nur noch 4,5 Hektar Weinberg.
Also ist das,
das ist so, der Wunsch, der Traum.
500 und 1000.
Und Billigheimer.
Und ein Liter Billigheimer.
Ein Liter Billigheimer.
Für 15 Euro.
Ich würde das ja jetzt echt gern kosten und erklären, dass das richtig gut ist. Ich habe aber leider nicht die Möglichkeit dazu.
Ja, wieso?
Ja, weil er nicht mit hat.
So,
aber es haben ein paar auf der Probein verkostet. Und das ist ganz für Anständige.
Ja?
Ist schon gut,
ey. Die liegt immer an auf der Probein.
Und jetzt trinken wir hier gerade gleich.
Jetzt ist noch ein bisschen kalt, aber wir trinken Chambon 2014 Grand Cru von der Domaine Perrominot.
Erzähl mal was über die Domaine.
So viel gibt es ja gar nicht zu erzählen. Das ist eine Domaine, die gibt es seit sehr langem, glaube ich.
Okay.
Sitzt in Chevry Chambon und seit diversen Jahren, ich glaube.
So ab 2004 haben sie ein bisschen die Liste geändert.
Ja,
vorher war das ein
Christoph Perrominot ist da dahinter.
Ja.
Und also ist ein Familienweingut, ist nicht verkauft oder sonst irgendwas und macht echt hervorragende. Ich weiß gar nicht, seit wann der das übernommen hat.
Und wenn ich richtig sehe, ist das, wie ich gelernt habe, aus alten Reben.
Ja, wir haben ein paar hier schon auf dem Buckel.
Und wenn sie es extra draufschreiben, wenn sie alt sind.
Und Chambon ist halt so einer der, ich sage jetzt wieder 9, Steve würde sagen 8 Grand Crus in Chambon. Und ja, super, sehr klein. Ich glaube, das ist unter 2 Hektar oder ziemlich genau 2 Hektar so in die Richtung.
Ui.
Ist halt Bingo-Bongo-Stoff, würde ich sagen. Und 14 ist ein grandioses Jahr, finde ich. Frucht.
Säure, Feinheit, elegant.
Jackpot.
Das läuft ganz gut rein, ne?
Ja.
Ja.
Richtig gut. Machst du Rode auch?
Ja, wir machen Pinot, ja. Aber.
Und das hat mit, weil das gut schmeckt.
Das weil mir das voll taugt. Weil das verdammt gut taugt. Ja.
Voll nice.
Na, also vom Weingut her, wir werden tatsächlich in den nächsten 10 Jahren mit Sicherheit bei 100% Weißwein sein. Das ist Fakt.
Ah, wirklich? Gar nichts mehr.
Ja. Ich weiß, dass du das ganz gern trinkst, Rot, aber wir wollen uns tatsächlich dahin fokussieren und Ziel ist es absolut Chardonnay, Weißburgunder, Sauvignon. Das sind die 3 Rebsorten, wo wir fokussieren und das soll es gehen.
Wann wird es das richtig gefüllt geben, Villa Pistoria?
Release August 23.
Ah doch, so.
Also wir hatten jetzt im Prinzip Fassmuster dabei, das haben wir ein bisschen probiert und haben geguckt, wie so, ne, wo so der Weg hingeht. Haben auch viele Kollegen probiert, die das gehört haben. Und es wird Release im August 23 geben. Also erst mit 2 Tonnen, also von der Villa Blanc und Pisterberg wird es frühestens in 3 bis 4 Jahren geben.
Okay.
Weil die Reben
aber einfach kennt, das wird das immer noch bei dir im Keller.
Ja.
Aber hast du auch mal vor, dort eine Produktion zu machen?
Genau, wir werden weiterhin jetzt vorerst mal einen Standort halten, weil ich sage mal so, das ist super, super kleines. Es wird sich einfach schauen, wie sich die betriebliche Entwicklung von den Lagen allgemein so ein bisschen entwickelt in den nächsten Jahren. Und dann schauen wir mal. Ja.
Super.
Geil. Was hörst du denn so für Musik beim Weinmachen, beziehungsweise hast du denn Musik dabei für unsere Terroir, die letzten Spotify-Playlist?
Ja, schon. Also ich hatte so, wie soll ich sagen, so mit 15, 16, 17 schon so ein bisschen eine wilde Zeit hinter mir. Und schmeckt zwar, ich kann es sagen, also was ich immer noch super gern höre, ist Pennywise Revolution.
Oh, nice.
Ich mag es, wenn es ein bisschen scheppert.
Die Songs werden irgendwie immer qualitativ immer besser in letzter Zeit, habe ich das Gefühl.
Pennywise ist super.
Pennywise Revolution. Klick in unserer Terroir. In unserem Terroir. Wie jetzt? In unserer Terroir und an die letzte Spotify-Playlist.
Ist schon soweit.
Noch nicht, aber bald.
Das ist wie wenn die Platte hängt.
Klick, 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 folgt an der Playlist. Und jetzt kommt Willi.
Ich würde mir so wünschen, dass wir irgendwann einmal einen nüchternen Podcast machen.
Machen wir eine entalkoholisierte Folge.
Wie muss ich das anhören für alle, die zuhören? Ich meine, das ist ein Wahnsinn, wenn du so besoffene zuhörst beim Reden die ganze Zeit. Das sind immer die zweiten Folgen. Wenn es in der ersten schon 4, 5 Flaschen Wein gibt und die kurz sind, dann zirkst du an und dann bist du durstig und das ist super.
Ja, und gestern noch in der Freundschaft.
Das dann kommt die Pause und dann denkst du die ganze Zeit schon so, oh, da
wo sind die Carbs? Ich brauche Carbs.
Ja,
aber es ist doch ein Schlag. Wenn die Gäste mitziehen in der zweiten Runde und die sich vorher auch schon mal eine Flasche Wein gönnen, oder? Dann ist das alles ein bisschen entspannter.
Richtige
Motivation.
Es ist also immer entspannt eigentlich. Wir reden zwar der Unentspanntheit, aber es ist auch immer ein bisschen schwieriger, die Fassung zu behalten und dann.
Ja, wir nehmen halt viel auf uns für unsere Hörer da draußen. So musst du das sehen.
Ja, wir saufen uns auch mit Grand Cru. Das ist wirklich eine harte Bürde.
Ja. Wow, wenn ich jetzt heimkomme,
ist aber das ist so alter Märtyrer.
Ja. Ich will den Curlyberg als
Scheiße,
Ding
Alter, da habe ich wirklich, wie ich schon echt besoffen war. Aber ein 14er Schaumschaumbad dann trinken müssen. Ja, Gottes Willen. Uns geht es wirklich schlecht.
Ja, aber das ist echt gut.
Schmeckt dir das? Ist cool, gell?
Mega.
Also es ist lustig, es hat so arg, wie maulbeerig das ist, dunkelbeerig, aber trotzdem hat es so richtige, in der Nase schon unglaublich geile so Pinot.
Ja, aber es ist irgendwie trotzdem so fresh und das ist halt nicht so eine, ist nicht schwer oder so, gar nicht. Ist voll lockerflockig.
Aber lang und fein. Kaum so ein zartes Tannin.
Ja, genau. Also
unglaublich lang.
Das ist super, super elegant.
Ne? Das ist, was ich Schaumschaumbatterie eigentlich normal, ist das schon ein bisschen face down. Ne?
Ja,
aber es ist ganz zart.
Aber es ist schon fein. Wie die anderen Geschichten. Also wenn du den Schaumschaumbatterie jetzt reinnimmst, das ist immer schon ein bisschen mehr Boden, mehr Wald, ein bisschen konzentrierter. Und Schaumschaumbatterie finde ich allgemein immer einen Tick feiner. Und darum ist das für mich auch persönlich, wenn ich es erst ein bisschen dicker mag, jetzt wenn es weggehst.
Seit er mal ausverkauft ist, jetzt immer, was der trinkt, der oft Schaumschaumbatterie.
Ach, aber nein, erstens sind wir nicht ausverkauft. Falsch.
Ah, okay, Entschuldigung. Also kaufen.
Kaufen.
Ist der eine beim Steines, Excel Steines? Geil. Wie viel Kostüre muss man kaufen, damit man Bittiköfer kriegt?
Das wäre geil.
Besser nochmal Ziele im Leben.
Ja, das wären Ziele, aber da kommen wir nicht mehr hin.
4 Kosch einbietig.
Vielleicht die nächste Generation.
Na, vielleicht in 5.
Das
kann man sich gar nicht angreifen.
4 Kosch
einbietig. Ich habe es nur einfach einmal gesponnen.
Hast du mal gesponnen? Also für 6 Flaschen Kosch muss ich 2 Paletten Grauburgunder Gutswein verkaufen.
Weil Grauburgunder aus der Sau.
Ich habe heute so viele Fragen gestellt und ich wollte fragen, ob du noch eine Frage hast.
Ja, also ich habe ja jetzt wirklich tatsächlich alle.
Schmeckt euch mein Wein?
Eigentlich so alle Podcast-Kirby, die ihr gemacht habt.
Wow.
Und
krass, und du
hab wirklich du lebst mir, noch. Achtung, pass auf, hält dich fest. Ich habe mir wirklich jetzt 6,5 Stunden im Zug eure Playlist angehört.
Nein,
und
hab gesagt, Bruder.
Vater, ey, also es gibt schon scheiß Musikgeschmäcker.
Bruder, da müssen wir ein Schmerzensgeld zahlen. Also,
war schon krass. Ja, die Frage war, wo mir eingefallen ist, was habt ihr getrunken bei eurem ersten Date? Das würde mich einfach brutal mal... Wow. Was habt ihr da getrunken?
Ich glaube, ich habe dich zum ersten Mal gesehen bei der Podcast-Aufnahme, oder nicht?
Er meint jetzt, glaube ich, das erste Date
mit einer Dame.
Direkt an uns.
Halt. Nein.
Oh Mann.
Oh, nein. Das ist so romantisch. Und heute ist gar nicht Valentinstag.
Ja, Bromance every day, Bruder.
Was ist halt eigentlich? Schneeblow-Day?
Every day, Bruder.
Also wieder cutten, der Lenny, gell?
Bei meinem ersten Date... Boah, keine Ahnung, aber ich kann euch sagen, was ich beim ersten Date mit meiner Freundin getrunken habe. In meiner Lebensabschnittspartnerin. ja, war Tinder-Date und dann Tinder so, ja, was machen wir? Ich bin so ein Spätchen und wollte Champagner im Späti kaufen. Dann gab es ja keiner mehr.
Gab's so
Rotkäppchen getrunken, ja. Natürlich. Und das war erst Rotkäppchen und dann danach noch vier Dark in Stormy. Das ist irgendwie so ein Cocktail, der unglaublich viel Alkohol hat. Und danach ins Taxi, let's go.
Sehr gut.
Also Rotkäppchen und Dark in Stormy ist auf jeden Fall eine exklusive Mischung.
Billy?
Ich überlege tatsächlich, aber als ich die ersten Dates hatte, habe ich irgendwie noch gar keinen Wein getrunken, so richtig.
Mit einem 8 oder was?
Nein,
da war der Willi war schon immer der Womanizer hier.
Auf eine andere Phase und so. Keine Ahnung.
Na, ich
weißt du das noch?
Nein, ich weiß es auch nicht, aber ich habe gesagt, also was für eine Weinfrage soll ich euch stellen? Ich glaube, da ist schon alles gestellt worden. Und damals, ich war da gesessen und habe mir wirklich jetzt so die letzten 2-3 Tage, ja, wo würdet ihr hingehen und eine Weinbar öffnen? Und wo würdet ihr hingehen, um Weingut zu machen?
Ich überlege
gerade. Was würdet ihr mitnehmen? Keine und schieß mich tot. Da habe ich gesagt, ja, komm, vielleicht wirklich so ein Tequila Sunrise und
Schaden. Was ich bei
eine Anekdote vielleicht aus meiner derzeitigen Beziehung, das war lustig, ja, die wir kennengelernt.
Kristall trinken wir.
Nein, Alter, gar nicht, das war ursuper. Also für mich, für sie nicht. Wir haben uns ja kennengelernt mit einem quasi einen Tag folgenden Autounfall, als sie wieder von, haben uns im Burgenland beim Stracker kennengelernt, tatsächlich, die Lund ich.
Echt?
Ja, im Südburgenland. Ich war zufällig dort und sie hat auf Instagram gesehen, dass ich dort war. Ich wollte 2 Tage in Südburgenland fahren und bin 5 Tage geblieben im Auto meines Vaters, weil ich jeden Tag schon am Vormittag nicht mehr heimfahren konnte und bin immer hängen geblieben. Da habe ich immer zur Mittag angerufen und sage,
und
Papa,
wenn Sie noch leben, sind Sie immer
Papa,
noch im
brauchst du das Auto? Ist es dringend? Und er so, nein, brauche ich nicht unbedingt. Und ich, okay, weil ich bin schon wieder wirklich jeden Tag irgendwo beim Wachter voll angesoffen, ja, okay, beim Grutzler rein, volle Attacke. Und immer schon, es war so Frühling, also es war Mai. Und immer schon, wie stehst du auf, kriegst Salzstangerl, Grammelbogatscherl und Blaufränkisch. Das ist Südburgenland. Hervorragend.
Was war das zweite?
Grammelbogatscherl. Die machen wir da mal, wenn wir am nächsten Südburgenland eine Folge haben. Und dann schreibt die Lude irgendwas, ist in der Gegend und ob man uns mal treffen könnte. Und ich so, du sitzt gerade beim Stracker und wir saufen. Das ist voll cool. Und dann ist sie da hingekommen mit ihrer besten Freundin, mit der Mona, die damals bei Uwe Schiefer tätig war. Und da haben wir uns kennengelernt und dann bin ich einen Tag später, oder 2 Tage später, wieder nach Berlin geflogen und habe halt zu ihr gesagt, so wäre super, wenn wir uns mal treffen würden. So.
Und da hat sie schon cool gewohnt auch?
Nein. Alter. Die war nachher da in Köln-Bonn und dann, sie war auch auf so Weinreise halt. Und dann hat sie so ein bisschen gefunkt und dann sagt sie, ja, sie kommt dann irgendwie nach Berlin die Woche drauf und dann fährt sie war mit dem Auto unterwegs und fährt am nächsten Tag. Sie war noch beim Weniger Franz und dann über Ried nach Deutschland und hatte einen Autounfall, ganz krass. Und da hat sie sich ja die Nase gebrochen, die sie jetzt wieder richten.
Ja. Alter!
Und dann Krankenhaus und alles Mögliche und dann schreibt sie, ja, aber sie will trotzdem kommen. Und ich so, Alter, du wärst fast gestorben, du kannst jetzt nicht kommen die Woche drauf. Und sie, ja, doch, sie kommt trotzdem. Und dann kam die halt mit so einem Gesicht halt. Hat ja jeder gesehen auf Instagram. Und dann dachte ich, die ist weintechnisch so irgendwie cool drauf, gell? Aber sie ist halt doch so pro Champagner. Also eh geil.
Läuft, passt, ey, ja. Passt.
Und ich habe halt aufgemacht, weil ich mir damals so, ich war auf so einer Experimentierphase und habe gerade vom Nico Brandner, von Griesel, so diese Fruchtsachen gekauft. Das ist so Johannisbeer-Schaumwein. Und macht das auf und sie trinkt das so widerwärtig. Und damals war halt irgendwie alles cool, weil sie wollte sich nicht beschweren, das erste Date. Und jetzt wieder beim 30. Geburtstag, sie hält mir das heute noch vor, nach 2 Wochen Beziehung, was ich für ein Arsch bin, dass wenn sie nach dem Unfall extra nach Berlin kommt, ihr ja, so ein scheiß Fruchtschaum einhaufen und keinen gescheiten Champagner.
Sehr geil, geil. Sehr gut. Sehr
und das irgendwie, ja, das bleibt schon im Kopf.
Ja.
Das ist witzig. Obwohl der gut war. Aber ihr seid schon recht, das ist halt, ja.
Ich kenne das gar nicht, ich muss mal auschecken. Fruchtschampagne, super. Der klingt geil.
Den Nico Brandmann müssen wir auch mal einladen übrigens.
Ja, safe.
Ich fand, das war echt eine stabile Folge, muss ich sagen.
Es war voll nice, ich fand es voll interessant. Und vor allem wir haben auch viele Einblicke in dein Seelenleben bekommen. Nein, in deinen Betrieb bekommen.
Ja, ja.
Voll cool. Ja, ich glaube, das ist einmal wichtig, wenn man so übernimmt und halt nicht so irgendwie mit dem goldenen Löffel die nächste Generation übernimmt oder auf die Welt kommt, dann ist es halt auch irgendwie geil, mal darzustellen und mal zeigen, dass das nicht immer so leicht ist. Nicht? Und wenn man diverse Jahre von der Bank lebt und nicht immer alles so safe ist, wenn man auf Nacht ins Bett geht, ob noch alles da ist am nächsten Tag. Und das ist mal cool darzustellen. Und was geworden ist aus der Qualität der Weine, ist hervorragend. Ist wirklich, wirklich stark.
Und das ist auch geil, das so trotzdem durchzuziehen.
Taugt man.
Und so die Eier zu haben, zu sagen, ey, das wird immer geiler, dass es irgendwann dann halt autark funktioniert. Das finde ich voll nice.
Ja, vielen Dank, Mädels.
Dankeschön.
Kein Problem.
Vielen Dank.
Cheerio.
Grüße.